Hey, das ist Jeff Rats. Hier in den Mystic Mountains. Er reitet auf einem Roboterpferd. Wie hat er es nur geschafft zu entkommen? Ich muss ihn fragen. Hey! Hey, Jeff! Jeff, komm her! Jeff! Wie konntest du entkommen? Ich weiß, was du sagen willst, Jeff. Du wurdest gar nicht gefangen genommen und deswegen bist du hier. Weißt du, ich habe versucht, deine zwei Brüder Dennis und Nico zu befreien, aber ich ging dann wieder, weil du nicht dabei warst und ich dachte mir, es sei zu riskant, aber lass das. Jeff, weißt du, was wir machen könnten? Genau, Jeff. Das ist ein genialer Plan. Wir schleichen uns in das Podcast-Studio von Evil Olle und Evil Dieter, das sich auf Snake Mountain befindet und wo Dennis und Nico seit Tagen ohne Biere schmachten. Und dort, ja, Jeff, dort werden wir dein Roboterpferd am Eingang platzieren. Und im Roboterpferd ist eine versteckte Bierbombe. Wenn Evil Dieter das Pferd findet, wird er es mit reinnehmen und dann, bam, explodiert es und deine zwei Brüder sind frei.
Ah, schon wieder zu Olli ins Podcast-Studio. Oh Mann, ich hab überhaupt keinen Bock darauf. Der hat immer so komische Ideen im Kopf. Der ist sicher wieder im Keller bei Nico und Dennis und lacht über seine Pläne. Ja, was war das jetzt? Hey, Mann, was steht denn da? Das ist ein Pferd. Oh, das ist ja aus Metall. Das hat einen Energiestrahler. Wie geil. Das ist ja eine Waffe. Oh Mann. Gehört das irgendwem? Nee, das gehört keinem. Da wird sich der Olli aber freuen, wenn ich ihm das mitbringe. So, komm Pferdchen, komm, los, wir reiten damit in Ollis Studio. Auf geht's, hü!
Dennis, Nico, ich bin jetzt der Herr über das Rats-Universum. Ich allein. Und ihr leidet wie ein Kerker vor euch hin.
Nico, ich bin so trocken. Mein Hals ist noch trockener als deiner. Oh, kein Bier.
Olli. Hey, Olli!
Dealer, warum störst du mich? Ich veräpple gerade Dennis und Nico, sie haben keine Biere mehr und ich habe die Macht.
Schau dir doch mal das Pferd an, das ich da mitbringe. Sieh das Pferd.
Ein Pferd?
Passt ja kaum durch den Türrahmen. Moment mal, Olli, ich komm mal schnell rein zu dir. So, einen Schritt noch.
Was ist das Geräusch?
Oh, das ist so lecker.
Wow, das ist gut.
Oh, das schmeckt so gut. Nico, spreng die Ketten.
Wir sind frei.
Geh zurück.
Siehst du, Dennis und Nico kommen durch die Bierdusche sofort wieder zu Kräften, wie du gesagt hast, Jeff. Sie sprengen die Ketten. Da fluchen Evil Olli und Evil Dieter.
Nein, das ist nicht möglich. Ich habe die Ketten gesprengt, Dieter.
Schnappt sie! Haltet sie auf! Webstore, Beastman!
Das soll doch der Teufel einfahren!
Los, Dennis, Nico, komm zu uns, wir haben uns den Roton geschnappt. Fliegt mit! Dennis, kannst du das Steuer übernehmen? Ich setz mich nach hinten zu Jeff. Jeff, werde nicht übermütig. Lehn dich nicht hinaus. Du weißt doch, dass Reds nicht gut im Rothornfliegen sind. Nein, Jeff, du verlierst das Gleichgewicht. Ich versuche, deinen Arm zu greifen, aber nein, du bist zu schwer.
Oh nein, Nico. Chrissy und Jeff sind aus dem Rothorn gefallen. Zip!
Scheiß die Wand an, was machen wir denn jetzt?
Oh,
oh, Gott, oh Gott.
Oh Nico, was ist das denn für eine Kassette, die du da reinschiebst?
Dazu sage ich jetzt nichts.
Ja, ist das etwa Folge 19, das Dämonenpferd? Nico, das ist doch ein tolles Ding. Pass auf, wir fahren jetzt zum Dieter und zum Olli ins Merchschädelstudio und da heben wir ein.
Aber sehr gerne, aber ich habe einen ganz großen Brand, ne? Ich habe einen ganz großen Brand. Den bringe ich auch mit.
Hallo liebe Hörspielfans und hallo liebe Masters-Fans. Herzlich willkommen zum Machtschädel-Podcast. Es ist wieder Zeit, eine Hörspielfolge zu besprechen. Dieses Mal wird es das Dämonenpferd sein. Und mit von der Partie ist natürlich wieder der Dieter. Hallo Dieter.
Ja, hallo Olli. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja, die Zeit war lang, aber jetzt sind wir wieder da und ich sage es euch, es ist spannend wie noch nie. Es passieren die unglaublichsten Dinge, Olli, oder? Chris E-Faces verschwindet, dann taucht er wieder auf, Bierbomben explodieren und die Jungs von Reds werden befreit. Und heute sind sie hier. Ein herzliches Moin nach Hamburg zu Nico und zu Dennis.
Da sind wir wieder.
Hallo Nico, hallo Dennis.
Hallo, hallo. Moinsen. Hallo. Oh, es geht mir so gut, es ist das erste Bier seit Wochen, was ich wieder getrunken habe. Ich habe gefühlt drin gebadet und es war so lecker. Ich habe mir die Haut von oben nach unten abgeleckt und Nico, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ihr habt es auch gegenseitig abgeleckt.
Ja, das kann man, wenn man hier den Machtschädel-Onlyfans-Account hat, dann kann man das sehen. Dann kann man das sehen.
Ich muss gestehen, ich bin schon ganz schrumpelig, gerade aus der Badewanne noch mal gestiegen, ne? Die mit Bier gefüllt war. Ne? Es fühlt sich einfach toll an, wieder was trinken zu können. Auch noch so tolles Bier. Ne? Wir haben hier so ein schönes Bier, so ein Pale Ale haben wir noch sogar bei der Hand, sag ich jetzt mal. Ne? Und das schmeckt wirklich hervorragend. Also mir geht's blendend. Ich bin gut drauf, ich hab Bock auf Masters, ich hab Bock auf den Machtschädel. Kann losgehen.
Ja, herrlich.
Lust mal ordentlich auszureiten hier mit euch.
Super, schön zu hören, dass ihr da wieder zu Kräften gekommen seid.
Toll.
Was so ein Bier alles bewirkt.
Ja, wir haben euch natürlich vermisst, euch beide, Dennis und Nico.
Zu Recht
der
auch,
Jeff hat es leider wieder nicht geschafft. Er ist ja mit dem Chrissy in eine Schlucht gefallen. Mhm. Und was soll man machen? Wichtig ist mal, dass ihr beide wieder da seid und dass wir vier jetzt das Dämonenpferd miteinander besprechen können. Auf das freue ich mich jetzt sehr. Ja,
aber Olli, geheimnisvoll natürlich, oder? Wer ist dieser Jeff? Wer ist das, den da Chrissy getroffen hat? Und tragisch natürlich, die zwei sind aus dem Rothorn gefallen in die Schlucht gestürzt. Mal sehen, wie es mit denen weitergeht. Da werden wohl noch ein, zwei Abenteuer folgen.
Bestimmt, der Chrissy, wie ich ihn kenne, wird sich immer wieder mal melden mit irgendeinem Buschfunk oder einem Eternia-Kabel, das er anzapft und genau. Er wird sich zurückkämpfen, ja. Super.
Ja, aber unglaublich. Ja, und diese unsere Evil Twins, oder? Evil Olli und Evil Dieter, die wollten ja da wirklich dem Dennis und dem Nico alles an Kraft entziehen.
Frech war's, frech.
Unglaublich, ja. Seit Pfingsten, glaube ich, und dem geheimnisvollen Shaggy zur Rückkehr verhelfen. Aber der hat sich noch nicht manifestiert, oder? Hat man
noch nicht manifestiert.
Noch was gehört?
Aber ich glaube, es wird schon nochmal ein Comeback auch vom Shaggy geben. Und es wird auch noch diesen Spoiler, möchte ich hier an der Stelle setzen, einen weiteren interessanten Gast irgendwann demnächst geben, den die Masters-Freunde wahrscheinlich auch schon kennen. Und,
Skeletor?
Ja. Möglicherweise. Ich verrate es noch nicht. Aber ja, das Schöne ist, dass wir jetzt hier unsere beiden Jungs von Reds wieder da haben. Ihr beide habt heute schon aufgenommen. Ihr habt heute schon eine Reds-Folge aufgenommen. Mhm. Und die könnt ihr euch da draußen natürlich auch gern mal anhören auf Spotify und auf iTunes und auf eurer Homepage. Die heißt reds.de, oder?
Ganz genau, reds.de geschrieben, Walter, Richard, Emil, Dennis, Siegfried.de.
Boah, das ist kompliziert, Alter.
Und da einfach mal reinhören, das ist, glaube ich, auch recht kurzweilig. Und da haben der Nico und ich ja auch gerade schon das erste Bier des Abends getrunken. Und Nico, müssen wir an dieser Stelle natürlich auch noch Danke sagen, denn die Bierbombe ist explodiert. Und das war ja nicht irgendein Bier, sondern das war Bier, was der Dieter für uns besorgt hat. Und wie hat es dir denn bisher schon geschmeckt? Denn vorhin gab es das Pale Ale und ich habe mir jetzt das Sweet Stout, die zweite Sorte, die der Dieter uns hat zukommen lassen, habe ich mir hier schon mal eingeschenkt.
Hervorragend. Also ich habe vorhin, ich muss geschehen, ich habe mir gerade ein erneutes Pale Ale aufgemacht, um das Sweet Stout gleich.
Bist ja auch eher ein heller Typ, ja.
Gleich zu killen hier in der Sendung. Also das Pale Ale schmeckt schon mal fantastisch. Wirklich tolles Bier, hat mich richtig nach vorne gebracht nach meiner gestrigen Abstinenz. Ne? Ich hatte ja einen Impfkater, hatte ich ja gestern sozusagen.
Tetanus,
Alkohol, ne? Getrunken. Nee, Tetanus kommt noch. Okay. Das Bier schmeckt hervorragend. Also vielen Rücken. Dank, dass du uns das geschickt hast. Daumen nach oben.
Gerne, natürlich.
Daumen nach oben.
Ja. Also ich hab jetzt, ist doch Ehrensache, oder? Wenn ihr da so leiden müsst, dann müssen wir euch auch wieder zu Kräften verhelfen. Und ja, freut mich, wenn euch das Bier schmeckt. Kommt aus einer kleinen Brauerei aus Salzburg und ich habe es dem Dennis vorhin schon erzählt. Das Bier, das ist ja ein Bier mit Musikgeschmack, weil es wird während dem Brauprozess mit Musik beschallt. Ja, und
Bei Nico wird während des Trinkens mit Musik beschallt. Ja.
Ja, also wer sich die Zeit nimmt, für seine Maische da eine Playlist rauszusuchen, der nimmt sich wohl auch die Zeit, ein ordentliches Bier zu brauen. Also ja, schmeckt mir auch sehr gut.
Ich muss aber auch sagen,
das ist ein Summer Ale, ne? Das ist sowas, da kann man eben eine ganze Kiste von vernichten, ja, ne, bei solchen Temperaturen, ja.
Aber Nico, das Sweet Stout, da muss ich tatsächlich sagen, das ist schwarz wie die Nacht im Glas nahezu und es sieht schon fast ein bisschen dämonisch aus.
Oh. Oh. Ja, das ist natürlich eine wunderschöne Überleitung, ja. Mhm. Dann könnten wir eigentlich auch wirklich mal gleich loslegen hier und über das Cover reden, was wir natürlich am Anfang eines Machtschädels immer am Programm haben.
Olli, lass mich noch eine Sache sagen. Heute Dämonenpferd, die 19. Folge der Europa-Hörspielreihe. Und ganz ehrlich mal, eine Folge oder wie ein Karl-May-Film. Pferdegetrappel, einsame Berge und Schluchten, Helden, Schurken und einen Adler, der im Himmel kreist. Also es kommt Western-Stimmung auf. Ich freue mich schon richtig auf die Folge.
Da kann man dir mit Sicherheit zustimmen. Also sehr, sehr viel Western-Flair, vor allem in der Schlucht dann, die versperrt wird. Hordak sendet seine Schergen aus oder Skeletors, evil guys. Und das erinnert mich sehr an Untergeiern, über das wir auch schon irgendwann mal hier im Machtschädel kurz gesprochen haben.
Du sagst es. Gut, aber das Cover, da kommt bei mir noch nicht zur Western-Stimmung auf. Das sieht irgendwie doch ein bisschen fade aus. Wenn man sich das so ansieht, das Pferd kommt auch nicht so wirklich dämonisch rüber, oder? So ein gelb-schwarzer Farbton erinnert mich irgendwie an den Herrn der Wespen, aber jetzt nicht unbedingt an ein Dämonenpferd.
Oder so ein Borussia Dortmund-Gaul oder sowas.
Ja. Das könnte auch sein. Der macht mir ein bisschen Angst.
Ja. Ein Milan-Fan auf dem Dortmund-Gaul.
Und es ist auch nicht wirklich dem Nightstalker, also der Mattel-Figur, nachempfunden, oder? Also,
nee.
Das hat man hier anders gezeichnet.
Warum macht man sowas? Also, es sieht irgendwie auch gar nicht gefährlich aus, das Pferd auf dem Cover, ja? Also, es sieht einfach.
Es sieht vor allen Dingen eher wie ein Hund aus. Es sieht wie so ein schwarzer Dackel oder sowas aus.
Ja, mit Wunderwaffe, weil ich glaube, dass das furzt da hinten ganz gewaltig. Also wenn man hinten, das soll wahrscheinlich einen Schweif darstellen, aber es sieht eher so aus wie so eine blaue Wolke. Und von daher würde ich das eher also als Stinkewolke
ansehen. Ist ein blauer Pferdefurz, weil alles andere Blaue auf dem Pferd ist ja auch sowas. Da schimmert nur so blau und hinten so vom Gesäß weg schimmert es auch. Also, ja. Hm. Ist nicht ganz so gelungen. Aber der Orko schwebt darüber, sieht ein bisschen erschreckt aus, weil ihn das Pferd wohl abwerfen will.
Schielt auch ein bisschen.
Schielt ein bisschen, kann aber eigentlich gar nicht vom Pferd fallen, oder? Unser schwebender kleiner Freund.
Kleine Logiklücke, ja.
Genau. Ja, so. Und irgendwie, das fällt mir auch auf, oder? Der Hintergrund ist wieder so ein bisschen verwaschen, in Grau gehalten. Also weiß man nicht, vielleicht war ja der Orko wieder mal bei seinen Freunden, den Aktonas und den Eisriesen unterwegs, oder? Irgendwo in der Eiswüste. aber es sieht jetzt nicht nach Schlucht und Ebene aus, wo die Folge eigentlich spielt.
Ja, sehr es hat wenig leider einfallsreich wieder, es hat, auch der Hintergrund. Gell?
Es hat leider wieder sowas von, du bist in der Schule und zeichnest oder malst ein Cover nach. Zum Beispiel das Cover Masters, das Dämonenpferd in geil und du malst es nach, kannst es aber nicht richtig. So mit Wasserfarbe, ne? Und dann kommt sowas bei raus. Das ist ein bisschen schade, das hatte ich übrigens nicht so in Erinnerung. Ne? Wenn man so an damals Kindheit zurückdenkt, dann hatte ich irgendwie die Cover irgendwie anders in Erinnerung. Also die waren irgendwie eindrucksvoller.
Meint ihr, habt ihr das absichtlich gemacht, dass die das einfach so auf kindlich gezeichnet haben, damit es auch die Kinder anspricht? Ich meine, wir haben, wie ich in der Schule war, immer so Ausschreibungen gehabt von der Bank, von der Dorfbank. Malt das zum Beispiel, ich meine, das haben sie nicht ausgeschrieben, aber malt halt irgendwas nach, malt ein Bauernhoftier oder so. Aber wenn die dann gesagt hätten malt ein Dämonenpferd nach, dann hätte ich es wahrscheinlich ungefähr so nicht hingekriegt, aber so ähnlich.
Du, Olli, was hat die Dorfbank dann gemacht mit deinen Zeichnungen?
Also so. Ja, die besten sind aufgehängt worden. Ich war wirklich? Nie dabei.
Am Weltspartag verlost. So.
Ja, das war halt Kundenfang, früh angefangen.
Ich meine, hätte die Bank schon mal, keine Ahnung, damals ja noch Schilling, so 50 Schilling spendieren können, oder? Für die beste Zeichnung.
Naja. Das haben sie nicht rausgerückt. Naja, aber.
Naja. Aber gut, zurück zur Folge. Das Dämonenpferd kommt vor. Es wird ja nicht als Nightstalker bezeichnet oder in der Folge 13 wird es ja auch noch Nightmare genannt. Mare, die Stute, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, Stute passt nicht so zu Skeletor, machen wir doch lieber einen schwarzen Hengst draus. Aber das wird eigentlich in der ganzen Folge nicht erwähnt. Da wird es nur Dämonenpferd genannt. Ist es vielleicht gar nicht der Nightstalker? Ist es doch ein anderes Pferd? Was glaubst du, Olli?
Ja, interessant. Fällt natürlich auf. Gute Frage. Konnte ich nicht herausfinden, beziehungsweise ja, man munkelt, dass es einfach irgendwie halt dann vergessen wurde oder nicht mehr bedacht wurde oder einfach aus irgendwelchen Gründen dann nochmal neu eingeführt werden sollte, aus Marketinggründen und da hat man sich für diesen Weg entschieden, ja. Aber genaue Aufklärung dazu gibt es leider nicht und habe ich leider auch nicht.
Gibt es leider nicht. Dennis, Nico, habt ihr eins von den Pferden gehabt, entweder Stridor oder Nightstalker?
Jo, ich hatte den Face sozusagen. Ich hatte Stridor tatsächlich. Kann mir gar nicht erklären, warum ich den Nightstalker nicht hatte, der irgendwie viel cooler aussieht. Nee, ich hatte das Pferd der Guten.
Ich hatte auf jeden Fall keins der Pferde. Die sind auch zu hässlich.
Aber da konnte zumindest jemand draufsetzen. Das war doch irgendwie geil. Sowas, ne? Fand ich immer toll, ne? So Gefährten, ne? So kleine Raumschiffe oder sowas.
Achso, auch die Geräusche, wenn du da im Kinderzimmer mit gespielt hast, hast du dann auch so, ey!
Ja, selbstverständlich, selbstverfreilich. Ja? Okay, ne? Du kennst mich doch.
Ja, deswegen. Mhm. Schönes Radler auf und Nico, 6 Jahre, trinkt gerne Radler und spielt mit Stridor.
So war das.
Ja, wenn die Bierbombe explodiert.
Wenn die Bierbombe explodiert, dann explodiert.
Kinderspielzeug ist dann vielleicht eine Krachalbombe drinnen oder eine ja, vielleicht sogar schon mal eine Radlerbombe, wenn die 12-Jährigen damit spielen, das geht dann schon.
Ja gut, aber sonst gibt das Cover nicht viel her, oder? Wollen wir zu der Rollenbesetzung kommen? Gibt's neue Sprecher, Olli?
Naja, eigentlich nur den Cobra Khan. Vorweg vielleicht, es ist Beastmans letzter Auftritt mit dem Christian Rode als Sprecher. Ja, ganz genau. Also da werde ich wahrscheinlich jetzt im Schnitt wieder die traurige Musik unterlegen. Das ist natürlich ein harter Tobak.
Echt schade.
Das schwingt für mich wirklich sehr, sehr mit in der ganzen Folge. Ich habe dann auch immer besonders aufgepasst, wenn Beastman-Szenen waren. Christian Rode, ein absolut guter, ja.
Ja, und auch großartig in dieser Folge, muss man auch sagen. Hat wieder Wahnsinns-Szenen und Dialoge. Da können wir uns drauf freuen. Genau. Ja, aber neu
heute ist noch mal genießen, Leute. Heute noch mal genießen, Leute.
Ja, genau. Ja, aber neu ist eben Jörg Gilner. Er spricht den Cobra Khan, der in dieser Folge ja nur einen kleinen Auftritt hat, aber in der nächsten Folge dann die Rache des Schlangenfürsten dann umso mehr zum Einsatz kommen wird. Ja, was gibt's über den Jörg Gilner zu sagen? Er ist 1943 in Berlin geboren, ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Ja, in Berlin aufgewachsen, war er an verschiedenen Theatern, bis er dann 1981 nach West-Berlin gegangen ist und dort am Hamburger Thalia Theater war. Nico, Dennis, vielleicht kennt ihr das ja.
Ja, selbstverständlich. Da arbeitet ein Kumpel von mir, arbeitet im Thalia Theater tatsächlich.
Ja.
Otterpool?
Nee, Mosebach. Mosebach, neben seiner Selbstständigkeit als Illustrator und Designer, arbeitet er hin und wieder im Thalia Theater.
Heute darf man ein paar Sachen mitgehen.
Das kann durchaus sein.
Frag ihn mal, ob er Jörg Gilner kennt.
Das mache ich.
Auf jeden Fall muss das tun. Was ich noch hinzufügen wollte zu seiner seiner DDR-Zeit, Ostdeutschland-Zeit, ist, dass ich gelesen habe, dass er auch stark bespitzelt wurde. Also dürfte da auch politische Ansichten vielleicht zu laut veräußert haben, dass er tatsächlich auch bespitzelt wurde. Ja. Ist halt natürlich alles im Nachhinein dann erst herausgekommen. Und es gibt ja diesen wunderbaren Film Das Leben der Anderen, an den habe ich da denken müssen. Der spielt ja in einem ähnlichen Milieu, ein Theater- und Schauspielmilieu. Super Film, lege ich jedem ans Herz, der den noch nicht kennt.
Guter Film, ja.
Absolut.
Ja, weiß man nicht. Hatte Jörg Gilner vielleicht politisches Gift versprüht, meinst du, in der DDR und ist deswegen bespitzelt worden?
Ja.
Naja, Gott sei Dank hat es ja nach Hamburg geschafft, ans Thalia Theater, aber auch ins Fernsehen und in den Film und war in Serien wie Der Staatsanwalt hat das Wort, Polizeiruf 110, war in den 80er Jahren zu sehen und auch in einigen Tatort-Episoden. Und natürlich auch Synchronsprecher und Hörspielsprecher. Insbesondere war er vor allem bei Ein Fall für TKKG, die drei Fragezeichen und Ein Fall für das Tiger-Team aktiv. Da hat man ihn öfters mal gehört. Und Olli, er war, habe ich gesehen, in den Masters-Hörspielen war er schon in Folge 11 Anti-Eternia und in Folge 16 Nacht über Castle Grayskull zu hören, jeweils als ein Eternia.
Oho.
Ja.
Okay. Genau. Mhm. Na da, spitze man auch mal die Ohren.
Hat dann raushören. Auch noch eine größere Rolle bekommen. Genau. Mhm. Gut, und ja, in der Filmsynchronisation hat er auch gearbeitet und er war zum Beispiel die deutsche Stimme von Barton McLean, von J. Farrell McDonald und von James Hong. Unglaublich, Olli, was sagst du dazu?
Kennt kein Mensch, sage ich dazu.
Kennt doch kein Mensch. Ja, also das habe ich mir auch gedacht, kennt kein Mensch und deshalb habe ich mal ein bisschen gegoogelt nach denen und du wirst mich zwar wieder schlagen, weil du willst nicht, dass wir die Podcasts so lang machen, aber es ist wirklich lustig, welche Leute er synchronisiert hat. Nämlich der James Hong war Kandidat für die Rolle des Lieutenant Hikaru Sulu in der Fernsehserie Raumschiff Enterprise, hat sie aber dann nicht bekommen. Oh, also unser Jörg Hülner hat das traurig, fast zu los synchronisiert.
Ja, eben. Aber im Deutschen, am deutschen Markt hat er sich vom Eternia hochgearbeitet zum Cobra Khan. Das ist ja, genau. Eine Erfolgsgeschichte dann.
Ja,
und da hat das allen gezeigt.
Und jetzt wartet mal ab. Also Jungs, die nächste Story ist noch viel besser. Der J. Farrell McDonald, Schauspieler in dem Film Vertauschtes Glück zum Beispiel, den hat der Jörg Gilner auch synchronisiert. Und zu McDonald steht in der Wikipedia Folgendes. Ab etwa 1940 wurde McDonald für seine kleinen Rollen immer häufiger nicht im Abspann erwähnt, darunter in seinem Auftritt als erzürnter Mann, gegen dessen Baum James Stewart in Ist das Leben nicht schön fährt. Also da bist du angepisst, oder?
Wow. Ja, meine oh, Fichten.
Da verschlägt es mir gleich die Sprache. Ja, also wenn ja, du...
Das ist ein Trauerspiel. Super, wirklich, super, ist super ein Info, ja.
Da hast du eine Rolle als Baumbesitzer und dann wirst du nicht... Und da fährt noch einer mit dem Auto dagegen und dann wirst du nicht im Abspann erwähnt. Naja.
Das zieht mich alles ein bisschen runter, muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Ne? Also ich hatte mich auf so eine heitere He-Man-Folge hier gefreut. Ja. Jetzt kommst du mit so harten Fakten um die Ecke.
Harte Fakten, ja.
Na, okay. Na, Gott sei Dank ist die Folge wenigstens gut, oder? Nicht.
Ja.
Ja.
Na, ja, heiter ist es schon.
Hast du noch so nutzlose Infos ein paar oder soll man den Plot als nächstes machen?
Hätte ich genügend, aber mach mal weiter mit dem Plot.
Ja, die erste Szene ist Orko und das Pferd. Orko findet ein Pferd, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eine Szene mit Thieler. Thieler ist verwundert und auch etwas, ja, wie soll ich sagen, sie traut der ganzen Situation nicht. Sie hat Bedenken. Das Pferd sieht irgendwie dämonisch aus und Thieler trifft dann auf Adam und sie erzählt von dem Pferd und Adam schlägt vor, dass man Man at Arms mal das Pferd zum Untersuchen geben soll. Das ist mal die erste Szene.
Genau. Und Orko, überglücklich, dass er das Pferd gefunden hat, reitet natürlich in die Stadt Eternis. Und genau das wollen Skeletor und Hordak. Die sitzen auf Snake Mountain und warten darauf, dass ihnen Beastman die Nachricht überbringt, was ist mit dem Pferd. Und dabei, während sie auf Beastman warten, da traut sich Hordak doch tatsächlich mal sein Schwert gegen Skeletor zu erheben. Wird aber von unserem übermächtigen Skeletor natürlich sogleich und ohne Zaudern in seine Schranken verwiesen. Und ja, Hordak muss dann natürlich lernen, dass sein Schüler mächtiger geworden ist als wie er. Bittere Pille, aber ja. Beastman kommt dann letztendlich und berichtet Skeletor, dass Orko das Pferd in die Stadt Eternis gebracht hat. Und genau das... wollte Skeletor, denn sobald Orko dann damit in den Palast reitet, dann wird eine Strahlenbombe explodieren, die alle Bewohner in einen tiefen Schlaf versetzt. Und sie werden dann so lange schlafen, bis der Skeletor sie aufweckt.
Ja, genau. Und diese Bombe hat noch einen Spezialeffekt, hat sie auch noch mit in sich.
Also Skeletor offenbart dann noch, dass die Bombe auch etwas mit dem Geist von Castle Grayskull machen wird.
Das ist aber jetzt immer kurz dazu, ist nicht die Honigbombe, oder?
Nein. Okay. Ja, Strahlenbombe. Aber
die ist schon aufgeschlagen,
ist schon explodiert, ne?
Am Boden. Ne?
Die sind schon explodiert.
Nur noch einmal naschen.
Bombe.
Ja, aber jetzt haben wir Bierbomben, oder? Die sind besser als Honigbomben.
Auf jeden Fall. Kleben auch nicht ganz so viel.
Ja, es könnte schon sein, dass Beastman so enttäuscht war, dass es keine Honigbomben waren, dass er einfach gesagt hat, Christian Rode, so, ich lasse es jetzt, ich mache nicht mehr mit.
Das hat doch keinen Sinn mehr, ja.
Ja, gut. Ja, jedenfalls, Adam verweilt mal wieder im Garten des Königspalastes und er macht sich Sorgen, ja. Er befürchtet schon, dass da ein Unheil oder ein Angriff Skeletor bevorstehen wird. Und Genau in dem Moment, müsst ihr euch vorstellen, da kommt dann auch Soa geflogen und ruft Adam nach Castle Grayskull. Ja, und Adam macht sich natürlich sofort auf dem Weg, verwandelt sich in He-Man. Er trifft dann auch vor der Burg auf Teela. Und bevor sie die Burg betreten, ja, da hören sie in weiter Ferne ein dumpfes Grollen und sehen auch so ein Licht aufflackern über dem Ort, wo die Stadt Eternis steht. Und sie denken sich, sie halten es jetzt mal für ein Gewitter und machen sich nicht weiter Sorgen darüber. Aber dann, im Inneren der Burg rufen sie den Geist von Castle Grayskull und Olli, was?
Ja, sie bekommen keine Antwort. Der Geist meldet sich plötzlich nicht mehr und kein Lebenszeichen, gar nichts. Das macht natürlich Sorgen und ja, sie beschließen, nach Eternis zurückzureiten. Und dann spiele ich mal den Ball nach Hamburg. Wollt ihr weitererzählen, liebe Freunde?
Also ich habe ja so meine Schwierigkeiten, das alles genau wiederzugeben. Ich hatte vorhin schon mal im Vorgespräch erzählt, dass ich nahezu krank gestern im Bett lag und diese Folge gehört habe. Halb im Traum, halb im Delirium. Habe ich in der Folge schon erzählt, dass ich meine zweite Impfung bekommen habe gestern? Ich bin da so stolz drauf. Ne? Ich habe es jetzt fast geschafft, aber es hat mich ausgenockt gestern. Deswegen, die Folge kam wie so ein LSD-Traum daher. Deswegen, Fetzen kann ich analysieren, aber eine stringente Erzählung, das muss ich dir überlassen, Dennis.
Ich habe mir gerade mein zweites Pale Ale geholt. An welcher Stelle waren wir denn? Wir sind wieder ausgezeichnete Gäste.
Normalerweise haben wir da ja auch durchgezogen beim Plot und plötzlich holen wir euch unerwartet ins Boot. Das geht ja auch normal nicht. Ja. Nein, wenn du magst, Skeletor in Eternis. Also die Strahlenbombe ist explodiert.
Genau, die Strahlenbombe ist explodiert und das Gute war ja, dass He-Man und Teela an der Burg Grayskull waren und dementsprechend ja verpasst haben, diese Explosion dementsprechend auch nicht eingeschlafen sind. Orko beamt sich dann auch dahin, denn er hat sich nur schlafend gestellt. Also er, dadurch, dass er Zauberer ist, kann er eben auch nicht verzaubert werden. Also He-Man, Teela und Orko.
Ein geschlechtsloser Zauberer übrigens.
Ganz genau.
Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt.
Das sind die drei, auf denen hier unsere Hoffnungen ruhen sollten.
Genau. Und mittlerweile ist auch Skeletor dann schon auf Pantor in Eternis eingeritten. Er und Hordak suchen den vermeintlich schlafenden He-Man, um ihm das Schwert aus der Hand zu nehmen, aber sie finden ihn nicht. Sie finden ihn nicht. Dafür finden sie aber das Dämonenpferd. Und jetzt erteilt Skeletor Beastman den überaus wichtigen Auftrag, das Pferd in Sicherheit nach Snake Mountain zu bringen. Denn das Pferd birgt ein Geheimnis. Und zwar verrät der Skeletor jetzt, dass jemand in dem Robotpferd gefangen ist. Genau. Also, ganz, ganz spannende Sache. Man weiß noch nicht, wer das sein könnte. Ja, He-Man und Teela, die ja gerade auf dem Weg sind von Grayskull zu Eternis, auf dem Weg sehen sie in weiter Ferne, sehen sie Beastman auf dem Dämonenpferd dahin galoppieren. Und ja, He-Man holt ihn natürlich schnell ein und kann Beastman auch ganz mühelos überwältigen und stellt ihn zur Rede. Ja? Also von Beastman erfahren sie dann auch, was sich in Eternis abgespielt hat. Und da verplappert sich der Beastman so ein bisschen, oder Olli?
Ja, absolut. Er verrät eben, dass jemand in dem Pferd drinnen ist und dass gar nicht möglich ist, diesen jemand zu befreien. Und falls sie den Geist suchen, den werden sie zurzeit auch nicht finden. Und vorher sei vielleicht auch noch erwähnt, dass Skeletor auch andeutet, wenn jemand versucht, den Geist aus dem Pferd zu befreien, dann wird eine Katastrophe über Eternia hereinbrechen, die aber wiederum nicht die Bösen betrifft, sondern nur die Guten. Da habe ich mir am Anfang auch keinen Reim draus machen können, aber dann wird es schon irgendwie auch logisch. Ja? Genau.
Ja, sehr verwickelt, das Ganze überaus verwickelt. Und wenn es so knifflige Sachen gibt, da kann nur einer helfen, oder? Natürlich Man-at-Arms, der Waffenmeister, den wollen sie jetzt aus der Stadt Eternis holen, denn ja, sie brauchen seinen Rat. Wie können sie, also wie sie das Geheimnis des Pferdes untersuchen können und dem Geheimnis auf die Schliche kommen können. Genau, und das machen sie dann auch mit einigen Mühen. Befreien sie Man-at-Arms aus dem Palast und machen sich dann auf den Weg in eine Schlucht. In dieser Schlucht, da soll der Waffenmeister, den sie dann auch mit einem Zauber Orkus aufwecken, in dieser Schlucht soll der Waffenmeister dem Pferd sein Geheimnis entlocken. Genau. Und ja, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Orko probiert es dann mit einem Zauber und das Ergebnis des Zaubers ist, dass der Roboter plötzlich anfängt, wie ein Adler zu schreien. Da sind sie natürlich zuerst mal amüsiert. Ha, Pferd, wiehert gar nicht, schreit wie ein Adler. Aber als Orko den Zauber wiederholt und dann nochmal das Pferd schreit, da vermuten sie dann doch, ob da nicht mehr dahinter steckt. Und sie vermuten die Zauberin Soa oder den Adler Soa, dass der in dem Pferd gefangen ist. Genau. Ja, und jetzt, Olli, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, oder? Kann Man-at-Arms es schaffen, Soa aus dem Pferd zu befreien?
Der alte Bastler. Genau. Der alte Bastler, ne? Wenn dann einer Man-at-Arms, ne? Da wusste ich ganz genau, wenn Man-at-Arms da, ne, zur Sache geht, dann wird das natürlich. Hat der eigentlich auch so immer so ein Werkzeuggürtel dabei, ne? Wie so ein
Letterman.
Wie so ein Tim dabei. Allen irgendwie von Hör mal, wer der hämmert. Ist der immer gut ausgerüstet, so ein Man-at-Arms? Ja. Macht der auch mal was kaputt oder ist das, frag ich mich, in solchen Folgen?
Ich glaube, das ist quasi der ursprüngliche MacGyver.
Ist der MacGyver, ne? Der kann aus.
Ja, das stimmt. Dabei,
ja? Ja, doch.
Streichholz und da baut er dir eine Atombombe draus, ja.
Und er hat auch dieses Rätsel irgendwann lösen können, ne, auf das wir gleich eingehen werden, ne, in dem Pferd dieses Rätsel, das erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Videospiel, ne, das sind irgendwie so Anoden und hier und da muss ich was und hier sind Symbole, es wurde auch nicht ganz aufgeklärt.
Ja, genau, und er hat echt einen guten Werkzeuggürtel, weil man kommt ja dann drauf in der Folge, dass es da ja wirklich um Quantenphysik geht auf atomarer Ebene, aber da das schafft der Man-at-Arms mit seinem Leatherman und seinem Schraubenzieher, dass er da aus den Atomen und Elektronen da den Geist, dass er den da findet, ja. Genau, Fall, aber wir wollen jetzt nicht verraten.
Wir reißen jetzt den Plot noch schnell runter, bevor wir dann genau diese Sachen nochmal besprechen. Der Skeletor, der ist im Königspalast, aber lässt sich noch nicht als Herrscher feiern und ausrufen. Er ist noch nicht hundertprozentig sicher, noch ein bisschen besorgt. Und dann kommt auch der Beastman wieder zurück und berichtet von seinem Scheitern. Und Skeletor reagiert überraschenderweise sehr verständnisvoll, was mich irgendwie sehr freut und sagt, okay, na dann, werden wir jetzt da nochmal aufbrechen. Probierst
du es beim nächsten Mal gelingt es
bis dahin. Ja, wird schon, gräme dich nicht, alter Freund.
Genau.
wir machen uns auf zur Schlucht und wir nehmen alle mit. Alle Kämpfer, die hier zur Verfügung sind. Ob das sehr gescheit ist oder nicht, das werden wir dann auch in der Analyse genau besprechen. Mhm. Genau, ja. Und da kommen sie auch wieder an, Dieter. Wie geht's weiter?
Ja, genau. Also Beastman hat das natürlich beobachtet, dass sich unsere Helden in einer Schlucht verstecken und führt Skeletor genau dahin. Und dort ja in der Schlucht, unser Waffenmeister rätselt über mysteriöse Symbole auf dem Pferd und deren Bedeutung. Und ja, sie kommen dann darauf, die Symbole haben warnen davor, dass der Geist zum Dämon wird, wenn sie hier einen Fehler machen. Und ja, Man-at-Arms muss also den Adler aus der komplizierten Elektronik des Pferdes befreien, denn falls er das nicht schafft, dann wird der Geist zum Dämon. Spannende Geschichte. Und genau jetzt natürlich machen sie es dem Man-at-Arms nicht leichter, denn Skeletor rückt an mit seiner ganzen Schar, ja, mit seinen ganzen Kämpfern. Battlecat hat ihn bemerkt, Battlecat schlägt Alarm und Ja, und alle unsere Helden, bis auf den Waffenmeister, der fieberhaft an dem Pferd schraubt, die stellen sich Skeletor entgegen, verteidigen die Eingänge der Schlucht. Orko entwaffnet Skeletor sogar noch mit einem Zauber. Und ja, ja,
entwaffnen aber ist gut. Ja. Er macht seine Waffe sogar größer und schwerer.
Ja, aber so, dass er macht sie kampfuntauglich einfach. Mhm. Ja. Ja, und es schaut aber nicht gut aus, weil sie können diese erdrückende Übermacht kaum mehr abwehren. Aber da, genau in dem Moment, Olli, was macht Man at Arms da?
Ja, er befreit den Vogel. Er hat es doch geschafft. Und ja, der Adler schwingt sich zum Himmel hinauf und ja, das genügt, um den Bösen die Angst einzujagen, die notwendig ist, und den Schrecken, dass sie fliehen. Und ja, letztendlich ist Eternia dadurch gerettet.
Mhm. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen komisch, weil der Adler steigt empor und alle bekommen Angst und hauen ab.
Genau.
Werden wir auch in der Analyse noch darauf eingehen.
Genau, also Hordak geht stiften gleich als erstes Mal und ja, Schlussgag gibt es auch wieder. Der Orko lässt sich in Eternis bereits feiern, er beamt sich hin, lässt sich als Held feiern und die anderen ja, sagen dann noch einen Spruch, einen Zauberspruch vom Orko nach. Den könnten wir zur Feier des Tages heute auch noch deliveren, ne? So, wir vier.
Unbedingt, unbedingt, das war ein Gänsehautmoment.
Das war schön.
Genau. Ja, und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja.
Ja, ich muss mich ja immer auf die Zunge beißen, da nicht schon irgendwie meine Kommentare einzustreuen während des Plots. Darum freue ich mich jetzt, das noch.
Und vor allem noch nicht die Bewertung, ja. Also, genau, den Plot haben wir jetzt mal durch.
Journalistisch neutral.
Grundsätzlich zu dieser Folge, ja, Grundidee: Trojanisches Pferd kennt man ja. Ist ein Thema, das öfters mal kommt. Aber was ich mich da trotzdem frage, ist, warum wissen die Masters nichts von Nightstalker oder von dem Dämonenpferd? Weil in Folge 13, da reitet ja der Trapjaw, der reitet da in den Kampf. Das wird extra sogar noch gesagt, dass er da auf einem gepanzerten Pferd sitzt. Und es hat damals, glaube ich, nicht so gewirrt in Folge 13, aber hier in dieser Folge schon. Wieso? Also ganz ehrlich, wie blöd muss man sein, wenn man ein gepanzertes Pferd vor den Toren findet, dass man sich denkt, oh,
nehme ich mal mit. Vielleicht ist es doch ein vollkommen anderes Pferd. Kann ja sein. Mhm. Ich meine, das Pferd wurde ja irgendwie als dunkles, als schwarzes Pferd dargestellt. Und Orko wurde es ja irgendwie heller Zauber, ne? Hat irgendwie so ein paar weiße Punkte abbekommen.
Vielleicht, ein bisschen schimmelig ist es geworden.
Vielleicht ist es tatsächlich ein anderes Pferd, ne? Das würde auch erklären, warum es auf dem Cover der Kassette so vollkommen anders aussieht. Man weiß es nicht.
Ja, oder es gab auch in Eternis die Corona-Impfung kurz vorher und alle haben halt irgendwie waren auch im Delirium, so wie der Nico, und haben irgendwie auch vergessen, was da passiert ist in Folge 13.
Das kann auf jeden Fall sein. Wer auf jeden Fall auch im Delirium war, natürlich wieder zu Beginn Teela, die, wenn ihr die ersten zwei Minuten von diesem Hörspiel hört, einfach schon die unsympathischste Frau, Moment, der unsympathischste Mensch, geschlechterübergreifend, dieser Welt ist. den armen Orko, ich bin ein großer Orko-Fan, ne? Also ich hatte, Nico hatte ja die komplette Masters of the Universe Spielfigurensammlung, ich hatte, weiß nicht, so 10, 15 Sachen, unter anderem auch Orko. Und ich glaube, Orko war auch einer mit meiner Lieblingssachen, die ich hier hatte. Und also wie Teela ihn da behandelt, so übermütig, großkotzig, arrogant und sowas. Also ich hört die ersten zwei Minuten, wenn ihr es jetzt vor längerer Zeit gehört habt, hört euch, macht jetzt hier Stopp, hört euch nochmal die ersten zwei Minuten von der Hörspielfolge an. Das ist die unsympathischste Frau, die unsympathischste Charakter, den man sich nur vorstellen kann. Und der arme Orko tut mir schon ein bisschen leid und ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen dann auch Trotz dabei war. Da hat er gesagt, so, ja, jetzt gönne ich mir mal was. Jetzt hier das Pferd, den Spaß nimmt mir nämlich keiner.
Ja, ganz absolut. Ganz richtig. Ja. So ist es mir auch richtig, gegangen.
Sehe ich auch so, ja. Aber ich muss trotzdem sagen, im weiteren Verlauf dann, im Dialog mit Adam, da ist ihr das am Anfang, es kippt dann die Situation und sie gerät wieder in das alte Muster. Aber am Anfang ist sie durchaus im normalen Dialog mit Adam auf einer Ebene und unterhält sich mit ihm normal. Da war sie mir dann schon sympathisch. Also die Stimme.
Aber auch da ist sie schon wieder so gefühlt so hektisch und unausgeglichen.
Ja, Thieler kommt nicht besonders toll rüber am Anfang der Folge, aber wie geht das? Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen oder so. Den Cringer diesmal spottet dann über sie und ruft ihr noch so nach und amüsiert sich sehr darüber, dass Thieler das Geheimnis noch nicht kennt. Ist auch neu bei Cringer, dass er sie so auslacht, mehr oder weniger.
Gefiel mir richtig gut, ne? Ich war verwundert, ne? Also beinahe schon keck kam er daher, ja. Ne? Der gute Cringer, der natürlich weiß, dass Adam Prinz Adam He-Man ist. Gefiel mir gut.
Gefiel mir auch gut. Und keck war doch auch Hordak, oder? Oder wolltest du noch was zu
Cringer sagen? Ja, ich muss noch was zuvor sagen. Interessant fand ich's, dass Thieler, Dennis hast es schon gesagt, sie ist hektisch und so. Sie sagt zuerst, sie muss unbedingt zu He-Man, das sagt sie zu Orko. Und dann ist sie bei Adam, ja, dem alter Ego von He-Man, wir wissen es, und spricht mit ihm. Und Spoiler. Zu dem sagt sie dann, ja genau, Spoiler. Entschuldigung, wer es noch nicht wusste, Adam und He-Man sind ein und dieselbe Person. Und dann sagt sie, sie muss dringend zu Man at Arms.
Ja, stimmt, das ist total skurril.
Ja, also sie switcht hier einfach ihre Anlaufstelle. Das habe ich schon sehr, sehr interessant und lustig gefunden.
Unschlüssig.
Überhaupt habe ich es auch nicht verstanden, wenn sie schon so große Bedenken hat, warum sagt sie Orko nicht, sie verniedlicht die Situation ja, statt dass sie sagt, Orko, pass auf, das ist ein gefährliches Spiel, sei so nett und bring das Pferd nicht in die Stadt hinein.
Ja? Das Pferd nicht angreifen und sofort Hände waschen jetzt aber. Ja. Nein, aber du Olli, da gebe ich dir jetzt nicht recht, weil sie bespricht ja mit Adam, dass der Waffenmeister das Pferd untersuchen soll, der kann das ja am besten mit seinem technischen Verständnis. Also da entscheidet sie einfach, ob seiner technischen Fähigkeiten, da ist Man at Arms der bessere Ansprechpartner als He-Man.
Da kommt sie nicht von alleine vorher schon drauf. Da sucht sie vorher, muss sie vorher He-Man suchen. Ja, okay. Das ist schon okay. Das passt schon. Tja, und dann sind wir in Snake Mountain angelangt. Und da kommt schon wieder ein richtiger Klassiker eigentlich.
Ja, also mit der Szene war ich nicht so ganz zufrieden, weil also tolle Sache natürlich, das, was Mechaneck ja prophezeit hat, dass es mal zu Spannungen kommen wird zwischen Skeletor und seinem ehemaligen Lehrmeister Hordak. Das passiert jetzt da in dem Moment, aber irgendwie, wie soll ich sagen, da ist mir Hordak einfach viel zu schwach angelegt. Also er zückt sein Schwert und im selben Augenblick stößt aber gleich so ein ängstliches Stöhnen aus, so, das werden wir sehen. Also irgendwie so zückt er sein Schwert, dass das passt irgendwie nicht. Und dann dauert das Ganze auch, zwei Sekunden und dann ist Hordak schon unterlegen. Also da hätte man schon ein bisschen mehr, Kampf reinlegen können oder Hordak einfach ein bisschen stärker darstellen können.
Ich hatte ihn auch ganz anders in Erinnerung, ne? muss ich gestehen. Ich hatte Hordak ihn stärker, selbstbewusster, wie auch immer. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung, aber nicht so schwach und so weich. Das hat mich auch sehr verwundert in dieser Szene. Sehr komisch. Ich meine, gut, Skeletor, ja, ich meine, es gibt nur ein Skeletor, ne? Ich meine, da muss man eigentlich auch sagen, gut.
Und es gibt auch nur einen Rudi Völler, möchte ich an der Stelle.
Da hast du auch vollkommen recht. Da hast du auch vollkommen recht.
Genau. Ja, ja, natürlich, Skeletor schulmeistert ihn dann ja auch gleich so, ja, Hordak, Lehrmeister, ja, dein Schüler ist jetzt mächtiger als du. Also da hat sich's einfach umgedreht, ja.
Aber Ja, natürlich, aber ich habe jetzt gar nicht von der Dynamik zwischen Skeletor und Hordak gesprochen, sondern von der Sprecherleistung hier auch schon wieder, weil es einfach die beiden schön miteinander interagieren. Das gefällt mir. Und auch wie Passetti dann Beastman reinkommt. sagt, da kommt Beastman.
Das war schön.
Er ist einfach so ein geiler Schmierenkomödiant. Das ist herrlich.
Das war wirklich schön, weil das so ganz freundlich überrascht. Da ist ja Beastman.
Ja,
so.
Die ganze Folge ist genau. Ja Beastman sehr gut, sehr wohlgesonnen.
Ja, wie in Walter Steiners Theaterstadel, so wenn da die Magd reinkommt. Genau.
Und Skeletor, wollte Beastman ja in Schutz nehmen. Ne? Hordak hat sich ja vorher noch irgendwie über ihn lustig gemacht. Was
richtig,
für ein Trottel. Ne? Und Skeletor, du pass mal auf, nichts gegen Beastman. Ne? Das ist ja mein Knappe. Ne? Das ist mein Knappe. Mhm. Und dann kommt Beastman doch tatsächlich daher und hat vorerst zumindest vergessen, warum er eigentlich da ist und was er ihm sagen will. Das war sehr, ja, es war so ein bisschen eine Szene aus dem vom Stangelwirt, ne? Peter Steiner auf der Bühne, ne? Das war ein tolles Ding, muss ich sagen. Ich glaube, da habe ich auch nochmal zurückgespult und mir das nochmal angehört gestern, ja.
Zwei Fragen habe ich an euch. Und zwar erstens, also zuerst noch einen Fun Fact. Der Erik Fessen, der Hordak spricht, ist in Wirklichkeit 6 Jahre jünger als Peter Bassetti, habe ich herausgefunden. Mhm. Was natürlich anhand der Lehrer-Schüler-Situation ganz, ganz amüsant ist. Weil ja Fessen der Ältere sein sollte, wenn er der Lehrer ist. Und warum in aller Welt baut Skeletor nicht gleich eine echte Bombe in das Pferd, die alles wegsprengt, Eternus.
Er will ja auch, im Idealfall möchte er auch He-Man, glaube ich, eigentlich nicht töten, sondern er möchte sie ja unterjochen. Also ihm würde es, glaube ich, auch nichts bringen, wenn er jetzt alles in die Luft jagt, weil er möchte ja gerne in diesem Schloss auf dem Thron sitzen und sowas. Also ich glaube, er möchte es mehr oder weniger erhalten. Er möchte auch die Gegner nicht wirklich besiegen. Er möchte sie unterjochen. Sonst wird es natürlich
unnötig.
Soll nicht einfach eine Atombombe bauen, ne? Klar, einfach alles in die Luft jagen. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen, das haben wir auch gesehen, er ist ja dann auch jemand, dem geht es nicht drum, He-Man zu töten, dem geht es drum, ihn zu demütigen, ne? Ihn zu unterjochen. Das ist das, was er möchte.
Das ist typisch Heel. Typisch Heel. Und also diese Bombe, die die ganzen Leute zum Schlafen brachte, hatte ja auch noch eine andere Funktion, wie wir erfahren haben. Denn auf den Geist von Eternia wirkte sie ja anders. Ne? Und wie schmiedet man so eine Bombe? Ne? Was für ein Mastermind steckt dahinter? Ne? Da würde ich gerne mal so ein Making-of sehen. Ja? Skeletor mit Trapjaw und Beastman. Wer ist da alles dabei? Also wer fummelt daran rum? Wer entwickelt diese Bombe? Wer hat die Pläne gemacht? Ja, das würde mich mal interessieren. Und auch wie das Ganze so physikalisch und chemisch alles funktioniert. Das wäre mir auf jeden Fall mal vielleicht sogar eine ganze Netflix-Doku-Serie wert.
Hm. Absolut. Ganz richtig, ja. Also das ist, es geht ja da um die Frage, also wie hat Skeletor den Geist von Castle Grayskull in seine Gewalt gebracht? Und eine Theorie ist, bei der Zündung der Bombe, da ist auch irgendwie der Geist dann gefangen worden. Ist auch irgendwie das einzig Schlüssige, weil ansonsten das Zeitfenster war ja wirklich recht kurz. Also Orko war ja schon in der Stadt. Der Adler hat Adam gerufen und ist nach Grayskull geflogen und dann ist ja gleich mal die Bombe explodiert. Also da war jetzt nicht irgendwie Zeit, dass Skeletor mit Hordak und Beastman mit dem Stahlnetz, das wir auch schon gehabt haben in Folge 16, da war es ja nicht möglich, irgendwie da den Adler anders zu fangen. Also es muss schon, so wie Nico sagt, mit der Bombe irgendwie zu tun haben.
Jetzt hat jeder mal getrunken, glaube ich, gerade.
ich habe kurz aufgestoßen.
Ein Bäuerchen.
Ich glaube, es gibt keine Klärung, aber es ist auf jeden Fall so, dass Soa, und ich glaube, einmal reden sie auch vom Geist und dann wieder von Soa, das ist auch ganz interessant. Zuerst, glaube ich, ist es immer der Geist, der im Körper des Pferdes gefangen ist und dann der Adler. Also dürfte sich da innerhalb des Pferdes vielleicht ein paar Mal verwandelt haben auch. Hin und her,
vor lauter Langeweile. Skeletor redet immer, er hat den Geist von Grayskull gefangen. Und das ist auch ganz interessant, das ist nämlich das erste Mal hier in dieser Folge, dass Skeletor die Identität Soas kennt. Oder zumindest liegt das nahe, dass er weiß, dass Soa und der Geist, dass die dieselbe Person, kann man jetzt gar nicht sagen, aber dasselbe Wesen sind.
Richtig. Wird auch nicht wirklich aufgeklärt, gell? Oder gibt es keine Hinführung da? So ist es. Na, gehen wir in die nächste Szene. Da im Garten jetzt wieder, ja, gibt es den legendären Gringer-Aussage, was mir hängen geblieben ist, wo Gringer einfach nur wieder in der Sonne liegen will und in Ruhe gelassen. Und Adam sagt, ja, da ist so der Adler der Giganten, komm zu uns. Und Gringer sagt, ach du meine Güte, dann ist es mit der Ruhe vorbei, verscheuch ihn, Adam.
Auch da musste ich ein bisschen, Olli, tatsächlich an dich denken, wo du vorhin im Vorgespräch gesagt hast, hier neun Wochen Ferien jetzt am Stück. Und da muss ich tatsächlich an Cringe auch denken. Das ist ähnlich, ne? Oh nein, das ist doch so schön hier in der Sonne und die Schmetterlinge und alles. Ich sehe da gewisse Übereinstimmungen.
Na klar, weil der Dieter dann sagt, komm Olli, jetzt nehmen wir eine neue Folge auf und komm, schreib das Handout und so. Und dann sage ich, oh nein, es geht nicht, Freizeitstress, ich habe keine Zeit.
Ja.
Also wenn jetzt mal ein paar Monate nichts rauskommt, ein paar Wochen, Entschuldigung, dann seid mir nicht böse, ich habe Ferien.
Na, was ja auch ganz spannend ist, ist glaube ich auch die erste Folge, wo Adam mal von Anfang an besorgt ist, oder? Wo irgendwie auch ein bisschen grundlos besorgt, weil es ist ja noch nichts passiert. Aber Adam ahnt so ein bisschen, irgendwas wird sein. Also es wird vom Sprecher von Horst Naumann, glaube ich, auch so gesagt, ja, Adam geht besorgt auf und ab oder so. Und dann kommt tatsächlich auch Soa und ruft ihn nach Grayskull. Aber so kennt man Adam eigentlich auch nicht. Also das sollte ja eigentlich neben Cringer liegen und genauso faulenzen.
Ja.
Genau.
Ja, und dann sind sie bei der Burg. Adam hat sich verwandelt und sie treffen da auf Teela und sehen die Strahlenbombe explodieren. Und das ist halt auch irgendwie eine kuriose Szene, oder? Sie sehen, da tut sich irgendwas in Eternis. Sie reden von einem Gewitter und gehen dem Ganzen nicht nach, weil so sicher sind sie sich auch nicht, ob es ein Gebitter ist, oder? Täusche ich mich da?
Naja, wenn Soa dich ruft, oder? Da gehst du dann nicht irgendwelchen Wetterleuchten auf die Schliche.
Ist das so?
Gehst mal in die Burg rein und hörst dir an, was der Geist zu sagen hat. Aber ja.
Naja. Es Wetterleuchten, ich glaube schon, dass das eine ordentliche Explosion war da, oder?
Ja, sie hören irgendwo in weiter Ferne ein dumpfes Krollen und Krummeln. Und da sind wir schon wieder so ein bisschen bei der Western-Folge, oder? So irgendwo von der Ferne, da hört man die Sioux-Drums schon so leise näher rücken, oder? Dunkle Wolken ziehen auf und Old Shatterhand sagt, wir suchen uns eine Schlucht oder so. Ja, weil in Wahrheit kommt ja die wahre Western-Romantik dann auf, wie sie von der Burg wieder wegreiten. Sie reiten ja wirklich alle. He-Man auf Battlecat, Teela reitet auf Streetor, wird auch explizit gesagt. Und Beastman galoppiert Richtung Mystic Mountains und verstehst du, keine Windriders, keine Roadtrippers, diesmal Pferde, ja, weite Steppe und so läuft das diesmal.
Ist euch auch aufgefallen, prinzipiell in der Folge, sehr, sehr wenig Effekte, oder? Sehr wenig so zusätzliche Geräusche, die das Ganze irgendwie untermalen und
ich glaube, die Folge haben sie ganz, ganz schnell irgendwie aufgenommen und zusammengepfeffert mit ein paar anderen. Man muss ja auch mal festhalten, man kommt jetzt gerade aus dieser Trilogie, die, glaube ich, schon sowohl vom Schreiben, du musst irgendwie 3 Folgen machen, die so einen Story-Arch haben, ne? So, dann, und ich glaube, das war jetzt so eine der Folgen, werden wir auch nachher beim Fazit drauf kommen, wo man jetzt
zum gesagt runterkommen.
Hat, so, genau, zum Runterkommen. Trojanisches Pferd kennt jeder, was kann man da schnell drum schreiben? Und dann hat man die Folge wahrscheinlich mit den nächsten 4 zusammen aufgenommen, was sie nicht zu einer schlechten Folge macht. Da möchte ich auch schon mal mein Fazit vorwegnehmen. Aber ja, das ist jetzt nicht ganz ausgegart, würde ich mal sagen. Die Folge ist noch leicht rosa, würde ich sagen.
Aber vielleicht, das vielleicht ganz, leicht das ganze blutig. Cowboy-Gehabe, ne? Es hatte schon ein bisschen was von Marshall Bravestar fast, ne? Erinnert ihr euch an Marshall Bravestar? Also man war in der Prärie, man war in der Schlucht, es gab den großen Showdown, man hat es wirklich auf die Spitze getrieben und das ist mir erst jetzt während dieses Podcasts aufgefallen, beziehungsweise als ich hier mal in die Unterlagen geguckt habe. Während ich das Hörspiel gehört habe, fiel es mir gar nicht so sehr auf, aber je länger ich drüber nachdenke, es war ein reiner Western, den wir da gehört haben.
Ja. Ich finde überhaupt, der Dieter hat im Plot das irgendwie so schön zusammengefasst.
Absolut.
Dass mir die Folge jetzt irgendwie in sich schlüssiger vorkommt
als
beim Hören.
Finde ich auch.
Ja. Vielleicht ist der Western mag ich ja auch ganz gern. Also das hat schon so eine eigene Romantik.
Klar.
Also sehr, wenn wir mal bei der Szene bleiben, wo He-Man Beastman sozusagen stellt, ja, ihn einholt, weil halt Battlecat doch schneller ist als das Dämonenpferd, da ist Beastman wirklich wieder herrlich in dieser Szene. Also er sagt so, He-Man sagt so, Beastman, ergib dich, du hast keine Chance, und Beastman sagt, niemals, ich gebe nicht auf. Und ungefähr, ich weiß nicht, 4 oder 5 Sekunden später, oh, lass mich, He-Man, lass mich in Ruhe. Und er gibt sofort, streckt er die Waffen. Ja, also wirklich, wirklich herrlich. Und es tut wirklich weh, dass Christian Rode jetzt ab der nächsten Folge nicht mehr der Beastman-Sprecher ist.
Das ist absolut richtig. Also wir werden auch weiterhin noch ein paar Tränen vergießen und ich sag dann auch noch an, was seine letzte Line ist, um, damit sich dann auch jeder, der die Folge im Nachhinein hört, noch von ihm verabschieden kann.
Oh Mann, ist das traurig.
Aber lustig ist dafür, dass in Eternis, wo Skeletor, die Szene davor, wo Skeletor in Eternis mit Hordak ist, dass da alle im Hintergrund schnarchen, oder?
Das stimmt.
Das ist mir zuerst nämlich nicht aufgefallen, aber dann habe ich es gelesen, dass es du hier irgendwie aufgeschrieben hast, und dann habe ich richtig, richtig lachen müssen.
Ah ja, das stimmt, ja. Da ist Hordak so, Skeletor, du hast es geschafft, du bist der Herrscher über Eternia, und im Hintergrund...
ist trockene Luft in der Burg, ja, deswegen schnarchen die alle, ja. Das ist das Ding, glaube ich auch.
Ja. Richtig. Da gab es doch keinen Nasentropf.
Was ich übrigens. Da gebe ich Dennis wieder recht. Also über das will Skeletor nicht, oder? Dass die dann alle schnarchen. Der will die Leiden sehen. Ja,
er will die Leiden sehen, das stimmt schon.
Natürlich.
Was ich übrigens als eine der schlechtesten Szenen empfand, um es einmal ganz, ganz einen kleinen Sprung zu machen, ist Cobra Khan, der ja sowas von schnell abgefertigt wurde von He-Man. Das war ja lächerlich. Ja. Selbst der Sounddesigner hatte keine Lust gehabt, dann ein ordentliches, warte mal, sowas, so ein Klatsch, das war vielleicht ein bisschen zu laut, aber sowas da einzufügen, ne, das war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und Cobra Khan ist eigentlich ein cooler Typ. Der kann sich doch nicht so leicht abfertigen lassen. Da machen sie sich noch drüber lustig, ne? Wenn das hier Skeleton Horde, können die das mitkriegen, du. Da gibt's aber Ärger, ne? Also das war nichts.
Er hat ja beim Herr der Wespen auch schon einen wahnsinnig gefährlichen Eindruck hinterlassen, wo er wieder mit Gift bespritzt.
Ja,
und. Und so, und ja, eine Heldentat wahrscheinlich, ja. Kann man so sagen. Ja, aber diesmal ist er wirklich absolut unter seinem Wert verkauft worden. Da gebe ich dir absolut recht, ja.
Ja, definitiv. Also, was ja auch auffällt in dieser Folge, ist, dass verschiedenste Charaktere gerne mal so die ganzen Masters Mattel-Figuren aufzählen. Also, Beastman macht das zweimal. Sie schlafen alle, ja. Man at Arms, Ram-Man, Man-E-Faces und so weiter. Und Also es werden die Guten aufgezählt und als Teela und Orko dann in den Königspalast reinkommen, da unterhalten sie sich mal so, wer Leech eigentlich so ist, ja, Leech von der wilden Horde, wo Orko Teela mal so erklärt, ja, das Saugmonster saugt sich an seinen Gegnern fest. Also war wieder ganz gutes Marketing auch drin.
Ich hatte mega Bock, mir die Figur wieder zu kaufen, ja, in dem Moment, ja. Ich habe sie ja schon lange nicht mehr. Da dachte ich, okay, der kann an so an Wänden kleben und saugt sich an seinen Gegnern fest, war ich sofort da. Ne? Ich habe ihn sofort vor mir gesehen. Mhm. Hat bei mir, glaube ich, als Kind damals extrem gut funktioniert, diese Marketingstrategie.
Ja, klar, das ist natürlich eine coole Sache mit Saugknöpfen. Das mag man als Kind. Das ist
total
wirklich, ja. Wirklich. Schlau, einfach vom Marketing her, richtig. Ja. Den Beastman übrigens haben sie da auch, weil da du vorher gesagt hast, Beastman wird da eben von He-Man, das ist die Szene, oder? Wo er von He-Man irgendwie ausgequetscht wird. Mhm. Und dann unterhalten sie sich so und dann sagt Teela, wo ist Beastman plötzlich hin? Der ist weg. Das ist auch wieder eine sehr einfache Lösung, finde ich. Ja, Beastman. Einfach weggegangen, hat sich weggeschlichen, während sie sich unterhalten haben.
Ja, da kommen unsere Masters He-Man und Teela nicht so ganz gut weg. Was ja auch da nicht besonders schlau von He-Man ist. Beastman ist ja so voll im Redefluss, ja, und ist drauf und dran, alles zu erzählen. Und He-Man unterbricht ihn, glaube ich, ein- oder zweimal. Er sagt dann immer, weiter Beastman, wir wollen noch mehr wissen. Und dann kommt Beastman so dahinter, aber ich werde nicht mehr sagen. Hätte dann doch einfach mal weiter quatschen lassen. Mhm. Ja, genau. Und dann das, was du angesprochen hast, ja, He-Man dreht sich zu Teela und in der Zwischenzeit spaziert Beastman mal weg. Ist, ja.
Auch echt schwach, ne? Von He-Man und Teela auch echt schwach. Ich meine, ich glaube, so ein Beastman stelle ich mir auch nicht als so einen Schleicher vor, ne? Der ist ja eher so ein bisschen tölpelhaft und dann, weiß nicht, hier läuft er noch gegen Busch und sowas, ne? Das hätte man eigentlich hören müssen.
Beim Wrestling würde man jetzt wieder sagen, also hier sind drei Gute gegen einen Bösen und der dumme Böse trickst die drei Guten aus. Also das lässt die Guten natürlich nicht in einem guten Licht dastehen, ne? Also, auf einmal ist Beastman weg, so, hä? Ja. Aber vielleicht ist er tatsächlich, Nico, auch wenn du ihm das hier nicht unterstellst, vielleicht ist er tatsächlich so ein Schleicher, ne? Vielleicht kann er sich auch so ein bisschen in sich zusammenfalten und dann auf leisen, auch sehr haarigen Füßen davonschleichen.
Also in sich zusammenfalten finde ich schon mal richtig eklig, ja, wenn ich mir das vorstelle. Ja. Ist fast so eklig wie dieses Pferd, was sich nach außen kehren sollte in diesem Orko-Zauberspruch, ne? Nach außen stülpen, fand ich auch mega widerlich. Macht man doch nicht so.
Wer mal sehen möchte übrigens, wie ein Schwein sich nach außen stülpt, kann ich empfehlen, das aktuelle Video von Brock Lesnar, wo er drei Metzger besucht und dann zerlegen sie das Fleisch und sowas. Er kriegt am Ende auch ein Messer geschenkt und die zwei Metzger, Spoiler, kriegen einen UFC und einen WWE-Titel geschenkt und man sieht die neue Frisur und den neuen Bart von Brock Lesnar. Kann ich mir empfehlen, werdet ihr sicherlich auf YouTube finden.
Ein Naturbursche, hm?
Ja, ist ja, der gehört doch halb Kanada. Also, wenn jemand weiß, wie er ein Schwein zu zerlegen hat, dann unser guter Freund Brock Lesnar.
Ja, naja. Der Beastman wüsste es vielleicht auch. Und Nico, du hast natürlich recht. Man vermutet jetzt nicht, dass der so ein Schleicher ist. Man würde auch nicht vermuten, dass Teela und He-Man, ich sag mal, ja, so blöde sind, wo sie doch wissen, dass Beastman irgendwo noch herum ist, dass sie dann sagen, so, ja, jetzt das doch irgendwie wertvolle Pferd, das verstecken wir mal in dieser Schlucht. Beastman beobachtet das natürlich und erzählt das sofort brühwarm dem Skeletor. War auch nicht besonders klug mitgedacht von He-Man und Teela.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Sind da etwa einige, waren da einige Lücken im Plot, ne? Waren da vielleicht einige Geschichten in der Story, die nicht so ganz rund sind, ne? Je länger man drüber nachdenkt.
Ja, genau. Apropos Fehler in der Story und apropos weg und wieder da, was ist da eigentlich mit Orko los? Warum kommt der diesen Schlafstrahlen aus? Das ist auch
etwas. Ja, aber das sagt er doch, oder? Ich meine, ja. Bin mir sehr sicher, dass er sagt, naja, weil er Trolaner ist und Zauberer ist, hat das gegen ihn keine Wirkung.
Meine Zauberkräfte haben mich beschützt, sagt er. Ja, das stimmt schon, aber
auch. Ja, aber das, also Dann hat er sich vorhin schlafend gestellt, weil das wird in der
ja,
Folge.
Ja, das hat er gesagt. Ja, ja, ja. Er sagt, er hat sich schlafend gestellt und hext sich oder zaubert sich ja dann zu Himen und Tila.
Ja, okay. Dann hast du sehr gut aufgepasst. Das ist mir entgangen. Ich habe mir gedacht,
ich bin großer Orko-Fan. Ja.
Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe mir gedacht, er ist wirklich er hat wirklich geschlafen und ist dann aufgewacht. Aber ja, dann ist Orko ja wieder der Held.
Ich meine, sowieso. Ist er ja sowieso in der Folge wieder.
Ohne unseren Orko machen, ganz ehrlich.
Also er hat vollkommen recht, dass er am Schluss sich feiern lässt als Held in Eternis. Na klar, absolut. Naja, gehen wir zur nächsten Szene, oder? In der Schlucht. In der Westernschlucht, Dieter. Ja.
In der Westernschlucht, ja. Also abgesehen davon, dass der Orko eigentlich wieder mal alles richtig macht, wird er doch wieder so ein bisschen gemobbt und gedisst, ja. Tila zweifelt an Orkos Fähigkeiten, obwohl er, also wie Orko das Geheimnis des Pferdes entlocken will, und Tila zweifelt, obwohl er doch gerade Man at Arms mit einem Zauber aufgeweckt hat. Also ist wirklich, bin ich ganz bei dir. Orko in dieser Folge wird echt von vorne bis hinten unfair behandelt. Kann echt nicht sein. Genau. Dafür finde ich aber Man at Arms ganz lustig, weil der disst so ein bisschen Skeletor, weil noch so schlaftrunken schaut er so auf das Robotpferd und sagt so: Ich hätte nicht gedacht, dass Skeletor so ein Robotpferd bauen kann. Das scheint ja wirklich gut zu sein. Also, ich meine, der baut eine Strahlenbombe. Wieso sollte er kein Robotpferd bauen können? Ist doch auch unglaublich, oder? Skeletor da so schlecht einzuschätzen.
Ja, Man at Arms war vielleicht noch ein bisschen schlaftrunken, ja? Also.
Schöner Seitenhieb so im Halbdelirium. Ja, ne? Das ist das Erste, was ihm einfällt. Ne? Aber He-Man weckt ihn ja auch sehr, sehr unsanft auf. Also von daher, er sagt ja auch: Hey, Man at Arms, wach auf, komm endlich hoch, Eternia ist in Gefahr und du schläfst. Also das ist ja auch nicht. Also da wird man wahrscheinlich dann irgendwie auch.
Kann ja nichts dafür. Also wenn dich so eine Schlafbombe erwischt, das. Ja, da brauchst du einfach ein bisschen. Das ist so wie bei Nico, wenn er die zweite Impfung bekommt, weißt du? So
ja, genau.
So geht es mir nicht abends da.
Genau. Eine Frage will ich auch noch in den Raum stellen. Der gute Orko, natürlich, er wird gemobbt und so, er hat jeden Grund eigentlich irgendwie beleidigt zu sein, aber in der Situation wundert es mich dann schon, weil da gibt es ja die Szene, wo Tila auch sagt, also nur noch wir vier sind die einzigen, die frei und wach sind, das Schicksal liegt in unseren Händen, und Orko fühlt sich da übergangen und meint irgendwie ganz beleidigt, das finde ich ja toll. Aber er ist ja auch einer von den Vieren, oder? Sie meint ja wohl nicht Battlecat, weil den hört man ja eigentlich schon eine halbe Stunde nicht mehr reden, oder? Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch da ist.
Ach so. Ja, sie sind ja eigentlich zu fünft, oder?
Ja, sicher sind sie zu fünft. Niemand,
Tila, Man at Arms, ja, deshalb, ja. Stimmt, ich habe da Battlecat gar nicht mitgezählt. Weil dann haben sie Orko wieder, natürlich, dann ist das die Erklärung. Da haben sie Orko wieder rausgemobbt, ja, aus dem Kreis der Helden.
Aber es wird nicht dezidiert so erwähnt. Er nimmt es nur an. Also, ja. Was sagt ihr dazu?
Ist mir so nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es schon dreist. Ne? Ich meine, unser Orko, wir alle mögen ihn, macht oftmals Quatsch. Ne? Der ein oder andere Zauberspruch, der geht daneben. Aber man muss sagen, er hat unseren Helden hier im Masters Universe schon oft Hilfe geleistet, ja?
Also wenn man mal eine Strichliste macht, was Tila in dieser ganzen Serie beileistet, hier irgendwas Produktives zu machen, und Orko, da geht natürlich auch mal was daneben, ne? Aber man muss hier auch seine Chancen ergreifen. Da muss man auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ne, lieber mal die Gelegenheit ergreifen. Natürlich kann da auch mal was daneben gehen, aber man muss es doch erstmal versuchen. Und da muss ich sagen, mein Freund Orko, auf den lasse ich nichts kommen.
Auch wie unnötig sein Zauberspruch war, das Schwert von Skeletor zu verhexen, wollte ich schon sagen, zu verzaubern. Das Schwert von Skeletor im entscheidenden Kampf, das wurde dann immer größer und er konnte es nicht mehr tragen. Das hätte er wahrscheinlich gar nicht machen müssen, weil, mein Gott, wahrscheinlich hätte He-Man Skeletor auch so besiegen können. Aber allein schon dieser wahnsinnig schöne Zauber, ein Gegenstand einfach so groß zu zaubern, dass man ihn nicht mehr halten kann, ist einfach eine tolle Idee.
Klar. Ja, und mir ist dann noch eine Szene auch aufgefallen, wo Orko so unterschwellig auch wieder für nicht vollgenommen wird. Noch in der Schlucht da, wo Man at Arms dann eben das vorher noch sagt, dass Skeletor so ein Robotpferd bauen kann und He-Man kommt dann auch schon langsam drauf, dass sich da eben der Adler drinnen befinden muss, nachdem Orko ja zaubert und der Adler aus dem Robotpferd rausschreit und so. Und zuerst tun sie das ab und so und dann sagt He-Man, ja, ich glaube, ich weiß jetzt warum. Und erklärt es irgendwie, zuerst kapiert es irgendwie keiner, das ist ja auch witzig, oder? Zuerst kapiert keiner, dass der Geist da drinnen ist, obwohl der Adler schon rausschreit, nur He-Man checkt's und dann erklärt es und alle verhalten sich nach wie vor wie die größten Deppen, dann erklärt das nochmal. Und dann alle, ah ja, 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 genau, stimmt, ja, voll. Und Orko, ja, dann war mein Zauberspruch doch erfolgreich. Und He-Man, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich bin so, naja. So wie bei Spencer Hill, so, naja. Das war voll arg eigentlich.
Ja. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, Orko hat keinen einzigen missglückten Zauber in der ganzen Folge, oder? Also ich kann mich an keinen erinnern.
Nee, diesmal hat echt alles geklappt. Ne? Zwar nicht immer so, wie er wollte natürlich, ne? Aber... Ja.
Er bezeichnet sich vollkommen zu Recht als Großmagister aller Zauberer.
Genau, stimmt. Genau. Von den großen Freizaubererlogen auf Troland, da ist er der Großmagister.
Und da auch im Hintergrund, ich glaube, ehrlich gesagt, ich interpretiere das jetzt mal rein, die Thieler, die lacht da ziemlich über den Großmagister und es kommt mir fast davor, wenn die Sprecherin einfach lachen müsste. So wie wenn der Orko,
meinst du, ne?
Ja. wie wenn der Orko-Sprecher einfach sagen würde, ja. Oder der hätte sich das vielleicht einfach spontan aus den Fingern gesaugt, den Großmagister und Thiele lacht. So kommt es mir ein bisschen vor.
Ja, kann schon sein. Kann schon sein. was ich ja eine wunderbare Szene finde, ist, wie Skeletor im Königspalast Beastman dann wieder reinkommt und Beastman von seinem Scheitern berichtet. Und Skeletor ist irgendwie gar nicht sauer, oder? Also der fragt ihn einfach, ja, Beastman, es ist dir nicht gelungen? Was ist passiert? Nun rede schon. Aber, ich glaube, Skeletor hat einfach gewusst, oh, das ist einfach die letzte Folge mit meinem Beastman, ja, den kann ich jetzt nicht auf den Kopf geben. Mm. Also ich glaube, das ist beim Skeletor mitgeschwungen.
Ja, ja, da lässt er auf jeden Fall nochmal Gnade vor Recht ergehen aufgrund dieser Tatsache. Das ist sicher so.
Ja.
Es passt nicht zu ihm, ne? Normalerweise ist der Skeletor dann wirklich, ne? Also resolut und vernichtend. Wahrscheinlich wusste er tatsächlich, also ich glaube, deine Theorie könnte stimmen, ne? Also erstmal ganz ehrlich, ne? Stell dir mal vor, er weiß, sein geliebter Beastman, die Stimme des Beastmans, wird kein weiteres Mal hier eingesetzt in diesem Hörspiel, ne? Da kann durchaus sein, dass ein Skeletor und der Sprecher des Skeletors hier so ein bisschen den Plot gedreht hat.
Klar.
Und so ein bisschen auch freundlich gemacht hat. Also allein die Vorstellung finde ich schon sehr sympathisch, auch wenn es nicht so war.
Ja, genau, wir interpretieren das einfach rein.
Ja.
Das ist schön. So soll es sein.
Natürlich. Davon lebt ja das Ganze, oder? Dass man sich das auch so ein bisschen ausmalt, ja.
Klar doch.
Unbedingt. Unbedingt. Ja, und ich male mir auch Skeletor so aus und da bin ich wieder in der Western-Romantik. Ja, Skeletor, der erfahrenste Scout der Mystic Mountains. Beastman sagt so: Sie haben das Pferd in eine Schlucht gebracht in der Nähe von Castle Grayskull, und Skeletor. Dann weiß ich, welche Schlucht das ist, und sofort gleich, ja klar, Schlucht da, rechts von Castle Grayskull.
Da gibt es nur eine. Genau, hat auf jeden Fall seinen Cowboy-Hut aufgesetzt dann und dann ging's los. Ne?
Genau.
Da fragt man sich, wozu hat der Treeclops eigentlich, wenn er selber alles so gut weiß?
Braucht er gar nicht. In den Mystic Mountains, da kennt er sich aus, also da Da kann man den Skeletor nichts vormachen. Er hat auch da die lachende Brücke gefunden, weißt du. Und das ist, da ist er zu Hause, ja. Also in den Snake und Mystic Mountains.
Ja, und er nimmt alle mit. Dennis, sag mir jetzt bitte mal, warum nimmt ihr alle mit? Und warum lässt er nicht ein paar da? Das gibt's doch nicht, oder?
Naja, also ich habe theoretisch wäre ja auch schon vielleicht clever gewesen, nicht Beastman alleine das Pferd dann wegbringen zu lassen. Also anscheinend hier Skeletor ganz oder gar nicht.
Sondern alle.
Ja.
Alle gemeinsam wäre auch stark gewesen.
Ja, also er probiert es hier, ne? Er probiert, denkt natürlich, seine beste Chance ist, wenn er jetzt hier alle mitnimmt, alle in die Schlucht. Er weiß, wo die Schlucht ist. Hier gibt es nochmal eine finale Schlacht und das nehme ich meinem guten Freund, dem Skeletor, nicht übel.
Na, ich auch nicht.
Stellt euch mal vor, es wäre die falsche Schlucht gewesen. Naja. Und jemand geht einfach wieder zurück.
Ja gut, man muss aber jetzt auch sagen, das ist ja Eternia, wo wir sind. Und da gibt es natürlich jetzt nicht so viele Schluchten wie jetzt zum Beispiel bei euch in Österreich. Ne? Also jetzt in Österreich müssen wir jetzt, welcher Schlucht? Ja, aber in Eternia, da gibt es noch zwischen hier dem Königspalast und wo sollte das Pferd hinbringen? Snake Mountain. Wenn das da auf der Strecke wurde, Beastman ja quasi aufgehalten und dann wird es wahrscheinlich die Schlucht sein, die da in der Nähe ist. Ne? Ja. Also das passt schon.
Das mag schon so sein, ja. Na klar. Aber jedenfalls, Skeletor rückt ja heran mit seinem ganzen Tross und ich frage mich da immer, wie viele Pferde gibt es jetzt außer Streetor und dem Dämonenpferd, weil man hört einfach wie im ärgsten B-Western das Pferdegetrappel, oder? In der Szene, wo alle kommen, die reiten alle auf Pferden, ist ja unglaublich, ja.
Das sind aber alles normale Pferde, wahrscheinlich von den anderen, weißt du so.
Ja.
Ja, da hat der Beastman wahrscheinlich, der ist ja der Herr der Tiere auch, da hat er sich noch...
Hat er irgendwo, Connection?
Ja, genau, da hat er noch
eine
Herde irgendwo rekrutiert, ja.
Ja. Ja, genau. Und wie gesagt... Diese Schlucht, ich stelle mir die so vor, kennt ihr das Lucky Luke, der Apache Canyon?
Ich glaube schon, ja.
Weil He-Man und Man-at-Arms, die müssten ja auch nicht unbedingt in eine Schlucht gehen, die könnten ja irgendwo anders hingehen, wo sie vielleicht auch noch einen Fluchtweg offen haben oder ja, oder vielleicht nach Castle Grayskull oder was auch immer. Aber sie gehen halt in die Schlucht und da ist Skeletor nicht blöde, ja, der sagt, okay, versperrt alle Ausgänge der Schlucht, dann sind sie gefangen, ja, Wachposten werden aufgestellt, also und ich sag's wieder, ja, Old Shatterhand hätte das nicht besser machen können. Es war 1A geplant von Skeletor.
Apropos Skeletor, wisst ihr, wer Skeletor in der Netflix-Serie spricht?
Ja, der Hamill.
Ja, Luke Skywalker.
Ja. Ja, der macht das ausgezeichnet. Der ist ja Experte für Bösewichte, oder? Der hat ja auch schon den Joker gesprochen und so.
Ja.
In der Schlucht, Dämonenzeichen am Dämonenpferd, ist Inschrift und...
Das war ein guter Saga von He-Man, oder? Da gibt es ein Dämonenzeichen am Dämonenpferd und er sagt so, es überrascht mich nicht, dass sich derartige Zeichen an einem Dämonenpferd befinden. So im wie wieder Professor auf der Uni, ja, in so einem Tonfall. Dann kann man ihm nichts vormachen.
Ja, schon ein bisschen machtschädelig wieder, oder? Ja, es ist halt schon sehr konstruiert. Also da werden wir dann im Fazit auch noch dazu vielleicht Stellung nehmen. Natürlich die Geschichte prinzipiell konstruiert, ja. Es hat wohl schon mal jemand vorausgeahnt, dass irgendwann so etwas mit Soa oder mit dem Geist passieren wird, dass ihn jemand in einem elektronischen Schaltkreis einsperrt, weil sonst hätte dieser Spruch ja keinen Sinn. Also irgendwie hat schon hat schon erahnt, dass Soa mal in einem Roboter gefangen ist.
Höchst skurril auf jeden Fall. Und auch wie der Man at Arms das gelöst hat, obwohl er es gar nicht so genau erklärt, ne, was er wirklich gemacht hat.
Es schien
gar nichts, ne? Er hat einfach nur gestarrt. Er hat gestarrt.
Ja.
Und, nun ja, also.
Er hat halt den Quantenschraubenschlüssel rausgenommen in der Schlucht. Genau.
Ja, das fand ich echt ein bisschen abgefahren, dass man hätte es ja auch irgendwie anders lösen können, ne? Man hat es unnötig kompliziert dargestellt. Aber er hat es ja irgendwie geschafft, ne? Der Geist wurde befreit.
Ja, aber vor allem, sie haben vorher so stark aufgebaut, dass ein unglaubliches Schicksal hereinbrechen wird und alles eine Katastrophe. Und Man at Arms schraubt trotzdem herum, dieses Kabel, das ziehe ich jetzt mal raus und verbinde es mit dem Grünen, mal schauen. So kommt
ein Typ, der eine Bombe entschärft, ne?
Weißt du? Ja, genau.
Aber, ich mach mal hier, mal da.
Genau, dass die Zauberin dann zu einem Dämon werden könnte, weil auf das kommen sie ja dann sogar. Das ist ja auch so. Und Tila sagt ja noch zu Orko, bitte nicht zaubern, lieber Orko. Ich möchte nicht, dass meine Mutter ein Dämon wird. Verstehst du das?
Ja. Die ihm vorher 5 Zaubersprüche geglückt sind, ja. Also wirklich, ist wieder so eine Sache mit Tila und Orko. Ja. Ja, Man at Arms hat es ja geschafft, oder? Also er schafft das natürlich, keine Aufgabe ist zu schwer für unseren Waffenmeister. Und ja, der Adler steigt auf, ja, zieht seine Kreise am Himmel und alle Kämpfer kriegen Angst und hauen ab. Ja? Ja. Also das hört man auch so im Hintergrund. Der Geist hilft Tila und alle haben sie auf einmal Angst vor Soa. Also da muss man sich ja vorstellen, das sind ja immer noch wahrscheinlich Dutzende Kämpfer Skeletors gegen 5 Masters. Warum haben die nicht einfach weitergekämpft?
Ganz schwacher Move, ne? Ich meine, die waren mitten in der Schlacht. Entschuldig mal, egal was da jetzt passiert ist, ob der Geier da geflohen ist oder nicht, ja? Sag mal, ne? Also ich meine, das war echt ein feiger Move und ein schwacher Move und ich war auch da ein bisschen enttäuscht, ne? Dass sie so schnell aufgegeben haben. Und auch Skeletor mit seinem großen Schwert, ja? Mein Gott, dann schnappe ich mir halt ein anderes Schwert, wenn ich das eine nicht mehr tragen kann. Es war wirklich schade, dass unsere Heels, unsere Bösewichte hier das Weite gesucht haben.
Also insgesamt war die Schlacht wirklich, wirklich nicht gut. Also du hast das eh schon gesagt, Olli, der Sound, der die Sounds abmischt, der war wohl auf Urlaub, weil auch die ganze Schlacht, man hört keine oder kaum Soundeffekte. Man hört Orko so ungefähr gefühlte 2 Minuten lang reden und hört gar nichts. Da kommt nicht wirklich Spannung auf bei diesem großen Schlusskampf.
Ja, genau. Also die Folge lebt sehr viel von den Sprechern wieder und von der tollen Sprecherleistung. Aber der Rest ist dieses Mal etwas underwhelming, wie man so schön sagt, gell? Ja.
Genau.
Na super. Und da sind wir eigentlich fertig. Sind wir durch mit der Analyse. Und der wunderschöne Satz am Ende, der fehlt natürlich noch. Ja, also.
Und das gefiel, ne? Das war auf jeden Fall wieder so ein. Ja, es war halt lustig, ja? Dass am Ende nochmal so ein Reim gedroppt wurde von unseren Helden. Da musste man schon schmunzeln.
Absolut. Einen schönen Satz sagt auch He-Man, oder? Er sagt, wir wollen keine Zeit verlieren. Kommt zurück zum Palast. Ich muss wissen, ob unsere Freunde noch schlafen. Das ist auch sehr, sehr geil.
Genau. Wer schreibt sowas?
Genau.
H.G. Francis. Mhm.
Der?
Definitiv, ja. Nein, aber ich muss auch sagen, also ich bin ja in der Regel kein großer Freund der Schlussgags. Mir gefallen ja auch Folgen, die dann einfach aus sind, ohne dass nochmal so ein Gag erzwungen wird. Aber der diesmal hat sogar gepasst. Also den habe ich echt okay gefunden, dass alle zusammen gemeinsam einen Zauberspruch von Orko nachempfinden, dass das war schon okay.
Ja, jetzt darf sich jeder eine Rolle aussuchen. Es ist Battle Cat, Man at Arms, Tila und He-Man gibt es.
Ja, ich bin Tila.
Ja, ich nehme Man at Arms.
Ich bin ganz klar, ich meine, es ist ganz klar, wer ich bin. Ich bin He-Man, ne? Ist ja vollkommen klar. Ja,
sowas von. Na, dann bin ich die wunderbare grüne Kampfkatze. Okay, also, der Spruch geht so. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaltet mal ein bisschen lauter, Sowas gibt's nur einmal beim Machtschädel, extra für euch. O Orko aus dem Zauberland.
Reiche mir deine helfende Hand.
Auf Wiese, Wald und Feld
ist Orko unser großer Held.
Ja.
Ja, alles toll, gut.
Es war ein gutes Ding. Es war ein gutes Ding am Ende, muss ich sagen. Ne?
Muss ich sagen.
Also dieser Rhyme, meine ich jetzt. Dieser Rhyme, der hätte so ein Skeletor und Hordak hätten da nochmal kontern müssen auf diesen Rhyme jetzt nochmal. Ne? Dann wären sie aus der Schlucht nochmal hoch, hätten geguckt, ne? Hordak, Beastman, Trapjaw und sowas und hätten nochmal ein paar Punchlines irgendwie zum Besten gegeben.
Ja, und hätten sich da so eine Battle geliefert, meinst du, oder? Jeder
ja, ja.
Dropped.
Aber so stocksteif, so, weißt du? So Altherren-Rap.
Und so entscheidet dann, wer besser war. Wer besser
ja, genau,
hat.
Zum Beispiel.
Ja, wäre auch schön gewesen. Wobei die beiden haben ja auch einen wunderschönen Dialog vorher schon miteinander, wo Skeletor so sagt, so, He-Man muss Eternia verlassen, er darf nie wieder zurückkommen. Und Hordak sagt, du wirst ihn zum Teufel jagen. Und Skeletor, zum Teufel, Hordak? Dann müsste ich ihn ja ganz fest in meine Arme schließen. Und Hordak erklärt es dann noch. Du meinst, du bist selbst der Teufel? Damit könntest du recht haben. Also von daher haben die ihren ikonischen Dialog schon abgehandelt. Ihr Fazit, liebe Leute. Wie hat euch diese Folge unterm Strich gefallen? Und was haben wir noch nicht erwähnt? Was kann man noch Allgemeines hier zu dieser Folge hinzufügen? Dieter, magst du als heutiger Host da mal anfangen?
Naja, ja, fange ich gerne an. Auch wenn ich ein großer Western-Fan bin, muss ich trotzdem sagen, eher eine schwache Story, aber halt wieder mal eine Top-Performance der Sprecher. Ja, also auffallend natürlich Beastman, aber auch Skeletor und Hordak gewohnt stark einfach in ihren Dialogen. Grinchar, Battlecat, sogar He-Man hat ein paar lustige Sprüche, wie wir vorher schon zitiert haben. Also diese Folge, die lebt jetzt nicht von der Story, sondern halt wirklich von den Dialogen. Genau. Und insgesamt, ich glaube, was man schon auch so ein bisschen spürt, ist, dass die Folge ziemliche Längen hat. Also manche Szenen werden doch so ein bisschen gestreckt, also so wie die Folge auch beginnt, haben wir auch gesprochen, eigentlich ein belangloser Dialog zwischen Teela und Orko. Auch zwischendrin gibt's immer mal, gibt's ein paar Längen, aber wie gesagt, meistens machen's die Sprecher dann wett mit einem gelungenen Spruch. Ja, und der Spannungsbogen, Der fehlt etwas. Das Ganze wird nicht so gut aufgelöst und ja, der Schlusskampf ist mir einfach viel zu lahm. Da war ich vom Ende her schon enttäuscht. Und wie gesagt, am enttäuschtesten und da werden wir nächste Folge weinen, lieber Olli, ist, dass einfach Christian Rode als Beastman die Hörspielserie verlässt. Ja. Also insgesamt, also kommen wir schon zum Ranking, oder?
Kannst du schon das Ranking machen? Oder wir machen wir das Ranking dann alle hintereinander.
Ja, okay.
Lass mal den Dennis sein Fazit machen und den Nico.
Also das war für mich jetzt so eine typische Folge. Ich habe gerade auch schon, ich habe mich so ein bisschen in meine Jugend versetzt. Ne? Ich weiß noch, damals, ich hatte ja diese ein paar He-Man-Figuren, ich hatte so ein bisschen Playmobil und ich hatte auch so einen Ausrollteppich, der wie so eine Stadt war. Ne? Da waren Straßen und sowas. Und da habe ich immer gespielt, so den ganzen Nachmittag. Und das war jetzt für mich so eine typische Folge, wo ich zu meinem He-Man-Kassettenkoffer gegangen bin, so eine Kassette rausgenommen habe und dann hast du die reingemacht. Und am Ende auch mit diesem Gag, ne, oh, alle lachen. Das war so eine Folge, die konnte man einfach so weghören. Und dann hast du direkt die nächste reingemacht. Ne? Also das wäre jetzt so, Dämonenpferd wäre jetzt keine Folge gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, jetzt höre ich mir unbedingt das Dämonenpferd an. Aber das ist so eine Folge, wenn ich den Nachmittag da irgendwie am Spielen bin und so weiter, wenn ich dann, habe ich meistens irgendwie so 2, 3, 4 Folgen hintereinander weggehört und das wäre dann immer eine davon gewesen. Also die hätte ich so irgendwo zwischendrin, hätte ich die mitgehört, die kann man so weghören, da kann man auch mal zwischendurch kurz auf Toilette gehen, da verpasst man jetzt nicht so viel, man, die Story ist relativ einfach und, aber ich finde sie gut. Angenehm, rund, ist auf jeden Fall rund, hat keine großen, ganz, ganz großen Logiklücken, mein Freund Orko, der kommt hier auch gut weg, also von mir schon mal der Daumen nach oben, Nico, wie fällt's dir?
Ich hatte meine Freude auf jeden Fall bei dieser Geschichte, hab sie ewig nicht gehört. Das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr groß dran erinnern an die Geschichte. Von daher war ich sehr aufmerksam dabei. Wir haben alles angesprochen, ne? Also es gab Höhen, es gab Tiefen. Der Plot an sich war ziemlich flach, sag ich mal. Es gab aber tolle Momente. Die ganze Geschichte mit Beastman an sich fand ich toll, ne? Also diese Trotteligkeit, zweimal wurde sie dargestellt, diese Trotteligkeit, ja, also das bringt mich immer zum Schmunzeln. Auch ein Orko gut in Szene gesetzt, der auch nochmal gesagt hat, bin ich männlich, bin ich weiblich, weißt du, so Kleinigkeiten, die irgendwie auch genau. in die heutige Zeit so plötzlich passen, wenn man jetzt mal Diversity und sowas anspricht, ne? Er ist ein Trolaner, hat er gesagt. Und das hat er damals schon gesagt. Es gab viele tolle Momente, wie gesagt. Die Schlacht am Ende war ein Gag. Und mit dem Gag hat die Folge auch aufgehört, der wiederum gut war. Von daher eine mittelmäßige Geschichte, eine mittelmäßige Folge, die mir dennoch Freude bereitet hat.
Hm. Ja, Freude bereitet hat sie mir natürlich auch. Ich schulde ja den Hörerinnen und Hörern jetzt auch noch den letzten Satz von Christian Rohde. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch darauf aufmerksam mache. Es ist, und zwar ist das im Schlusskampf dann, Orko, jetzt geht es dir an den Kragen. Also das sind die letzten Worte von Beastman, a.k.a. Christian Rohde. Und das sind an sich auch schon schöne, wenn man schon abtritt, dann so.
So, es sind schöne Worte,
Orko, absolut. Jetzt geht absolut. Es dir an den Kragen. Ja,
jemand an den Kragen gehen ist auch einfach eine Aussage, die ist einfach toll.
Gell? Sagt man viel, oder? Zu selten heutzutage.
Das sagt man viel zu selten.
Die Welt ist zu friedlich geworden.
Ja, ja.
Ja, was soll's.
Ja, toll. Jemand an den Kragen gehen und auch jemand auf den Schlips treten zum Beispiel.
Mm.
Gibt's ja auch, ne?
Ja, feine Sache. Ne?
Ja, da würde Orko sagen, wir Trolaner haben doch gar keinen Schlips. Ja. Irgend so ein Spruch kommt dann. Ja, ja, Jungs.
Na, ich habe noch gar nicht angefangen mit meinem Fazit, Dieter. Ach so. Lass mich da noch schnell. sonst geht's dir an den Kragen. Und ich fühle mich auf den Schlips getreten, wenn du mich hier nicht ausreden lässt. Nein, die Story ist sehr konstruiert. Ich finde das wirklich, ich habe mich schon ertappt dabei, dass Spannung aufgekommen ist, aber ich habe auch gemerkt, diese Spannung wird auch schnell wieder zerstört, weil einfach dann gewisse Dinge nicht so zusammenpassen und einfach so verkrampft und erzwungen sind. Und das hat mich dann wieder rausgenommen aus der Geschichte. Und ich habe sie, ja, etwas lieblos vielleicht, das ist vielleicht die beste Umschreibung, als etwas lieblos empfunden. Natürlich vor allem nach den drei tollen letzten Folgen, die hier zuvor gegangen sind. Und die Sprecher, diese Leistung ist natürlich hervorzuheben, dass die aus so einer schon schwachsinnigen Geschichte irgendwie so eine professionelle Leistung abliefern, das finde ich cool.
Und die holen da ganz schön viel raus, das stimmt.
Genau, und ich habe mir jetzt nochmal, ich habe auch einiges noch rausgeholt, ich habe mir da nochmal die offenen Fragen zusammengeschrieben, weil eben, ich finde schon, dass da viele offene Fragen bleiben und die Unlogiken sich schon häufen. Zum Beispiel, erstens mal, es geht wieder um Schlaf, ja, das war ja schon mal mit Regam, ihr erinnert euch, der hat ja auch alle in Schlaf versetzt. Das ist, was ist das für eine Folge? Die
Ebene der Ewigkeit.
Ebene, genau. Da hätte man vielleicht auch auf eine andere Idee kommen können. Und diese Schlafstrahlenbombe, gut, haben ein bisschen eine Erklärung gefunden. Sie wollen nicht alles kaputt machen. Das passt für mich. Ja, wie kommt Soa in das Pferd? Wieso checken die Heroes nicht, dass sie das Pferd schon kennen? Das hat der Dieter ja auch schon angesprochen.
Und Soa schläft ja gar nicht im Pferd. Also da, wenn das eine Schlafstrahlenbombe ist.
Ja, da wirkt es halt anders. Ja. Aber auch vorher, dass schon alle misstrauisch sind und nichts tun. Was ist mit dieser Inschrift? Das wird überhaupt nicht erklärt. Was ist mit den Symbolen? Das wird nicht aufgegriffen. Da wäre viel drin gewesen. Warum gibt es keine Konsequenzen, nachdem Man at Arms so befreit hat, nachdem sie es so lange aufgebaut haben, dass das gefährlich ist? Warum lässt Skeletor nicht ein paar Krieger in Eternis und warum fliehen die Bösen, wenn man schon extra erwähnt hat vorher, dass sie in Überzahl sind, dann hätte man das auch nochmal hier irgendwie mit reinbringen können. Und weil, wenn sie schon fliehen, dann hätte man das nicht extra erwähnen müssen, finde ich, dass sie in Überzahl sind. Ja, das sind so nochmal aufgereiht die offenen Fragen, die hier sind, und deswegen fange ich jetzt auch beim Ranking an und gebe dieser Folge eine 5 von 10.
Ich gebe 6,5. Enthusiastische Pferde.
Mhm. Wer will noch mal, wer hat noch nicht?
Ja, ich überlege noch. Also ich bin auch ein mittelmäßiges Ding, aber ich, also unter 5 kann ich auf gar keinen Fall gehen. Ich gebe, das ist Blödsinn, weil ich hatte doch viel Spaß dabei. Ich gebe eine 6.
Ja. Und ich halte diesmal mit dem Olli, ich gebe auch nur eine 5 von 10. Aber ja, eine 5 ist doch auch nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Ja, super. Jungs, ich muss sagen, hat Spaß gemacht, auch wenn die Story mal nicht so gut ist. Was auf jeden Fall Spaß macht, ist darüber sprechen und das ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern zu betrachten.
Ja. Und das Schöne ist ja, nach der Masters-Folge ist vor der Masters-Folge.
Genau.
Denn auch hier wird ja quasi dann direkt wieder die nächste Folge in den Kassettenrekorder gesteckt. Also es kommen ja auch noch einige gute, muss man ja sagen.
Ja, muss man sagen. Also da freuen wir uns schon. Dämon Modulok steht vor der Tür. Also jetzt kommt noch der Schlangenfürst.
Fürst Modulok!
Ja,
Modulok, habe ich jetzt nie vergessen.
Ja, und du Olli, wir haben ja so ein bisschen jetzt unseren Liebling Mechaneck haben wir verloren. Also nicht ganz, ich glaube, er kommt ja noch ein, zweimal vor. Aber wir haben uns auch für so als kleiner Teaser für die nächsten Folgen eine neue Frage überlegt.
Nämlich absolut, so ist es, ja.
Die Frage, die du diesmal stellen wirst. Wem möchtest du denn die Frage stellen?
Wem ich die Frage stellen möchte? Naja, also wenn ich sie dir stelle, dann möchte ich mich natürlich doch herzlichst verabschieden. Und wenn ich sie Dennis oder Nico stelle, brauche ich das noch nicht tun. Zur Sicherheit mache ich es vielleicht schon mal. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei unseren lieben Jungs von Reds, hört da unbedingt mal rein. Hört euch auch den Männerabend an. Der zweite coole Podcast, in dem ihr ja auch beide immer wieder auftretet mit vielen anderen, wo es um Bier geht und um Verkosten. Das ist auch immer wieder lustig.
Sehr, sehr interessantes Interview habe ich mir angehört, das Männerabend Special mit dem, ich glaube, mit dem Deutschlandchef von Brewdog, oder Dennis?
Mit dem Adrian, ja.
Nein, war wirklich.
Witzige Anekdote dazu noch. Ja. Vorgestern kam eine Arbeitskollegin von mir zu mir und meinte so, Dennis, ich habe deinen Podcast gehört, was mich schon mal im ersten Moment irritiert hat. Und meinte sie, ja, der Adrian und ich, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Den kenne ich, seitdem wir 6 Jahre alt sind. Also so klein ist die Welt. Also uns hat Spaß gemacht. Ich spreche einfach mal für Nico mit. Ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank für das leckere Bier. Und wer jetzt vielleicht die anderen Folgen mit uns noch nicht gehört hat oder das noch nicht so auf dem Schirm hat, Nico, wir haben ja schon angekündigt, zum großen Finale dieser ganzen Machtschädel-Sache werden wir beide ja tatsächlich nach Salzburg reisen. Ja, und ja, wenn es da, ne, so leckeres Bierchen gibt, wie wir das heute hier probiert haben, dann sage ich aber nur, Heidewitzka, Herr Kapitän. Danke fürs Einladen.
Also da freuen wir uns drauf. Das spornt uns wieder an, Olli, oder ein bisschen schneller zu machen. Jetzt waren wir ja doch ein wenig langsamer. Aber
richtig,
ja, unbedingt. Ihr seid herzlich eingeladen. Da werden wir Chrissy wieder mal sagen, er soll den roten Teppich ausrollen, oder?
Für die zwei. Ja, unbedingt. Das wird schön. Ja, das wird schön. Und vielleicht kann auch noch mein feuchter Traum verwirklicht werden. Und wir können doch irgendwie noch den ersten Hogan's Machtschädel zusammen aufnehmen und schauen uns King of the Ring 1993 an.
Boah, hab ich da Bock drauf.
Hulk Hogan gegen Yokozuna, oder ich persönlich würde ja am liebsten die ganze Veranstaltung anschauen. King of the Ring 93, das wäre...
Wir können ja auch nochmal alle Pay-Per-Views von Anfang an gucken.
Auch das bin also, ich sofort dabei.
Im alternativen Kommentar mit
Red und Machtschädel. Ich glaube, das wäre eine schöne Sache. Hogan's Machtschädel, King of the Ring 93. Das ist mein feuchter Traum.
Ja.
Und ich glaube, das kriegen wir hin.
Ja, das wäre cool. Ja. Dann machen wir das. So, ich soll jetzt die Multiple-Choice-Frage stellen, lieber Dieter. Wir haben gesagt, es geht nicht mehr darum, wer der größere Siegertyp ist. Nein, es geht darum, wer in der Höhle bleiben soll.
Genau. Müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, oder? Weil es gibt ja immer so Leute, wo man sich denkt, warum können die nicht einfach in ihrer Höhle bleiben, ja? Merkt man ja auch im Alltag, ja? Oder so ein Donald Trump, warum kann der nicht in Mar-a-Lago einfach irgendwo in gibt sich ja auch eine Höhle oder ja, wer auch immer. Und wir überlegen uns jetzt auch sozusagen in unserem Kontext, wer soll in der Höhle bleiben? Und zwar, Olli.
Naja, also meine Antwortmöglichkeit A ist der Schabrackentapir. Der lebt zwar eigentlich nicht in Höhlen, aber der ist cool, den der war trotzdem. Dämon Modulok vielleicht, oder
Modulok
oder der Federrote, der Sturm in Österreich, weil sowas kannst du ja nicht saufen da, das ist ja eine Frechheit.
Yeah.
Oder vielleicht der Stinkor. Soll der Stinkor in seiner Höhle bleiben?
Also der Federrote, ich bin auf jeden Fall der Meinung, noch nicht ganz vergorenen Wein, den sollte man immer in der Höhle lassen, bis er mal zu einem richtigen Wein wird. Aber trotzdem, für mich ist die Antwort D, viel schlimmer wäre, wenn der Stinker aus seiner Höhle kommt und deshalb soll der Stinker in seiner Höhle bleiben. Und schauen wir mal, ob er da wirklich auch drin bleibt oder ob er in irgendeiner Folge mal rauskommt.
Na dann, sage ich auch jetzt tschüss und gute Nacht.
Ja. Ja, wunderbar. Hat Spaß gemacht, liebes Publikum da draußen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wie ihr wisst, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Man's Machtschädel.
Chef, wach auf! Wir sind in eine Schlucht gefallen. Zum Glück leben wir noch. Komm! Machen wir uns auf den Weg. Wir müssen Dennis und Nico finden. Sie fragen, warum sie uns hier alleine schutzlos zurückgelassen haben.